So, da sind wir wieder. Neue Folge Hand aufs Harz. Wir sind schon bei 139 angekommen. Der offizielle Podcast der Daikin Handball Bundesliga, der stärksten Handballliga der Welt. Und ich kann euch sagen, da draußen, wir haben heute einen Gast, der natürlich schon seit ewigen Zeiten bei uns ganz oben auf der Liste steht. Warum auch immer es so lang gedauert hat, bis er heute endlich bei uns ist. Aber es ist uns gelungen. Ich sage ganz herzlich willkommen, Andi Wolf.
Servus.
Servus.
Gut Ding will Weile haben, sagt man. Ne?
Gut Ding will Weile haben. Schön, dass du Zeit für uns hast. Und Servus, passend, ich muss ganz kurz aufklären. Der Podcast erscheint am 19. November. Ja, wir zeichnen aber heute am 1. November auf. Und wir sind im wunderschönen München, beziehungsweise in Garching, nördlich von München gelegen. Also der Andi spielt ja bekanntermaßen beim THW Kiel und wohnt dort auch.
Dann wäre es natürlich Moin Moin, klar.
Moin Moin, genau. Aber jetzt sind wir hier in meiner Heimat, in München. Und die Nationalmannschaft ist hier, spielt, also von heute aus gesehen, morgen in München im wunderschönen SAP-Garten gegen Island. Das zweite Match, und da konnte ich mir die Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen, bei euch vorbeizugucken, hat sich super angeboten. Also Servus Andi, auch von meiner Seite. Sag mal, wie ist es eigentlich, der alte Sack zu sein in der Nationalmannschaft?
Ja, was die Zuhörer natürlich jetzt nicht wissen, wir haben uns eingehend darüber unterhalten und es ist schon schwer, weil ich bin jetzt mit Abstand der Älteste, Abstand von 4 Jahren zu Kohli, der wiederum hat nochmal 2 Jahre zu Cebu, Lukas Zerbe, das sind also insgesamt 6 Jahre Unterschied zwischen mir und dem ersten, den ersten dreien. Und darüber hinaus möchte ich gerne, oh, Franz Semper haben wir auch noch, der ist auch noch relativ alt, aber danach fangen wir, glaube ich, in den 2000ern wieder
Franz
an.
Franz ist schon einer der Älteren.
Franz ist, glaube ich, der viertälteste und wie gesagt, danach geht es in die 2000er und aus meiner Sicht ist es auch schon sehr weit weg. Und beispielsweise im letzten Lehrgang mit dem ja jetzt erkrankten Justus Fischer, oder hat keinen Bock, man weiß es nicht, nein, Spaß. Ich glaube, man hat gesehen, dass er verhindert ist beim letzten Spiel seinerseits. Hat er, weil wir uns scherzhaft darüber unterhalten, weil ja damals auch, glaube ich, nee, Kai Häfner war gerade frisch zurückgetreten. Aber bei dem einen oder anderen von uns sieht man jetzt gerade, ist ja auch ein Trend, Bilder zu zeigen von vor x Jahren und von früheren Stationen, hat man bei dem einen oder anderen von uns gesehen, dass die Haarpracht da etwas größer und besser ausgeprägt war. Und dann haben wir uns eben darüber unterhalten, ins Ausland zu fliegen und da vielleicht nachbessern zu lassen. Und daraufhin sagte Justus Fischer zu mir, ja sag mal Andi, du bist nur noch 1, 2, 3 Jahre in der Öffentlichkeit präsent und dann war's das. Lohnt sich das für dich überhaupt? Und das ist natürlich dann schon ein Stich ins Herz.
Ist das eine Frechheit. Was hast du mit ihm gemacht?
Ich habe gar nichts mit ihm gemacht.
Hast du ihn am Schlawittchen gepackt oder wie?
Nee, vor allem, weil er ist ja auch einer von denen, die dann eigentlich mit in den Flieger sitzen sollten.
Also ich find, es ist doch eigentlich noch ganz gut hier. Was da? Also
ich finde auch, dass ich das gut kompensieren kann. Klar, also ich war selber schockiert über das ein oder andere Bild, das ich gesehen habe von mir.
Wie es mal war, meinst du?
Wie es mal war und wie es jetzt aussieht, weil kennst du ja wahrscheinlich selber, so diesen schleichenden Prozess.
Ja.
Bemerkt man gar nicht so, wenn man das einfach für die harte Realität gestellt wird, sieht das ein bisschen anders aus.
Meine Güte, ja, aber du bist tatsächlich jetzt, also zumindest auf diesem Lehrgang, der Älteste im Team.
Ja.
Hast du Alfred Giesler schon am Schlawittchen gepackt, dass er Christoph Steiner zumindest wieder einladen soll? Der
oh,
ja,
das wäre gut, ja. Weil Steine wesentlich jünger wirkt irgendwie. Ich weiß auch nicht genau.
Aber jetzt mal wieder ernsthafter. Was bedeutet denn das für dich, was deine Rolle betrifft in dieser Mannschaft?
Na gut, das ist natürlich schon ein bisschen anders als vor 10 Jahren. Mhm. Weil jetzt hast du ganz andere Aufgaben. Du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Du bist jetzt nicht mehr derjenige, für den das alles neu ist, der sich nur etablieren muss und quasi in den Mitläufer ist und einfach nur versucht, seine sportliche Leistung zu bringen und sich aus allem anderen raushält, sondern du hast natürlich auch schon eine Meinung, du hast Erfahrung, die du mit jungen Spielern teilen kannst, die du eigentlich auch teilen musst und versuchst natürlich auch, so gut es geht, Hilfestellung zu leisten, mhm, um eben den jungen Spielern oder den neuen Spielern die Integration zu erleichtern oder eben auch Situationen zu verbessern. Ja, es ist ja zum Beispiel drin, dass Uschins beispielsweise, dass er nach seinem dann doch auch relativ rasanten Aufstieg im letzten Jahr natürlich auch dann eine Situation vorgefunden hat, die für ihn ungewöhnlich ist, die man selber aber schon durchgemacht hat. Und mhm, da ist natürlich, wenn man dann als älterer Spieler zur Seite stehen kann, falls Bedarf ist, ist von Vorteil, seine Meinung oder seine Erfahrung da mit der Jugend zu teilen.
Mhm. Da hat sich natürlich dann schon was im Laufe der Jahre geändert, logischerweise. Ja?
Vor allem die Haartracht.
Die Haartracht. Die Rolle in der Mannschaft. Jetzt habt ihr ja, das ist natürlich, wenn der Podcast erscheint, schon ein bisschen her, will trotzdem drauf zu sprechen kommen, schon einmal gespielt gegen die Isländer mit sehr erfreulichem Ausgang, ja, deutlich gewonnen. Ja? Du hast nur 19 Bälle gehalten. Was war da los? Andi in der Krise oder was ist?
Ja, da haben wir die Abwehr durchgewechselt, daran lag es.
Naja, aber
das hat
echt gut ausgesehen. Ne?
Das hat wirklich sehr gut ausgesehen und auch sich sehr, sehr gut angefühlt, muss man sagen. Ich habe es ja schon direkt nach der Partie gesagt, dass Tom Kiesler in dem Spiel eine absolute Bereicherung für unser Spiel dargestellt hat.
Das hat man
auch im Training gesehen.
Ja.
Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass insbesondere mit dieser Formation, mit der wir angefangen haben, dass diese Abwehrreihe sehr, sehr schwer zu knacken ist.
Also mit Golla und Kiesler im
Innenblock. Golla, Kiesler, Köster und dann auch Miro Schlurov, der natürlich auch in Gummersbach darauf gedrillt wird, gut zu verteidigen. Das hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Auch mit Lukas Zerbe da auf außen hat das fantastisch harmoniert. Und da muss man einfach sagen, dass wenn wir in der Art und Weise Handball spielen, wenn wir das so verteidigen, dann auch unser Tempospiel natürlich davon profitiert. Und in dem ersten Spiel, ich hoffe natürlich, dass jetzt aus heutigem Stand morgen dann ein ähnlich gutes Spiel wird, wovon wir nicht ausgehen. Aber wenn wir an der Leistung anknüpfen könnten, auch im Januar, dann wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Ja. Und auch, muss man ehrlich sagen, vielversprechend. Da zählt natürlich noch einiges für oder zu, weil wir natürlich in den davorgehenden Spielen nicht wirklich überzeugt haben, muss man ehrlicherweise sagen. Und gerade als Olympia-Finalist haben wir natürlich eigentlich auch einen anderen Anspruch an uns selbst. Und da geht es nicht nur rein um die Ergebnisse, beispielsweise dann eine Niederlage gegen Portugal und dann im Viertelfinale ausscheiden und das quasi mit einem Tor vorm Halbfinale. Hört sich erstmal dramatischer an, als es letztendlich ist, weil die Weltspitze eben enger wird, mit Ausnahme der Dänen, die halt ganz oben alleine thronen. Aber viel mehr aufgestoßen hat einem dann doch die Auftritte eben gegen die Schweiz oder gegen Österreich in den darauf folgenden Quali-Spielen, die dann eben nicht wirklich von Souveränität geprägt waren. Und da war das Spiel gegen Island wieder ein ganz anderes.
So, hier 42 Tore gemacht, also ist vorne gut gelaufen. Abwehr hat gut funktioniert, hast du schon beschrieben. Das ist sowieso ist ja nichts Neues, die Basis für alles. Also das war erstmal...
Immer wenn wir erfolgreich waren, war die Abwehr primär.
Ja,
das,
absolut.
Das muss man einfach herausheben.
Bei den großen Turnieren. Das nächste ist im Januar, du hast es auch schon angesprochen, die Europameisterschaft in Skandinavien. Ich habe mir mal nur mal ganz kurz die Auslosung angeguckt. Ich glaube, das ist noch nicht in allen Köpfen drin, Andi, was da los ist. Also hier, also Vorrundengruppe mit Spanien, Serbien und Österreich. Das ist, finde ich, schon anspruchsvoll.
Das ist ein absoluter Hammer, ja.
Ich bin überzeugt davon, dass ihr euch da qualifizieren werdet. Ihr müsst unter die ersten beiden kommen. Ja,
dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, aber ich glaube, ich kann das schon richtig einschätzen. Aber weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute schon verstanden haben, was dann in der Hauptrunde passiert, wenn ihr euch qualifiziert. Ich gehe mal davon aus, ihr habt es dann mit Dänemark, Portugal, Frankreich und Norwegen zu tun. So, und dann musst du, Achtung, in dieser Sechsergruppe, also die ersten beiden jeder Gruppe gehen da rein, unter die ersten zwei kommen.
Ja.
Es gibt kein Viertelfinale, es ist Halbfinale.
Also, Finale, ja.
Ehrlich?
Also schlimmer geht es tatsächlich.
Ich glaube, das ist die schwierigste Auslosung, die wir überhaupt jemals hatten.
Also da bin ich ganz bei dir. Also ich persönlich habe noch nichts Schwieriges erlebt. 2016, als wir Europameister wurden, hatten wir auch ein schwieriges Bracket. Damals, glaube ich, in der Vorrunde gegen Spanien, Schweden und wer war der dritte Gegner?
Wo bist du jetzt, bei welcher?
2016 Vorrundengruppe. Da sind wir auch quasi nur mit der Wildcard reingekommen. Das heißt, wir hatten auch keinen guten Stand in der Auslosung der Platzierung. Und demzufolge war natürlich auch die Gruppe relativ schwierig.
Aber wenn du es nicht mehr weißt, bitte verlang es nicht von mir.
Doch, das wäre ganz gut, wenn du es wüsstest.
Also das Dänemark-Spiel war in der Hauptrunde, glaube ich. Gell?
Also in der Hauptrunde haben wir dann auch gegen Ungarn, Russland, Dänemark gespielt.
Ja, ist ja auch wurscht.
Und das muss man sagen, das sind gute Mannschaften, aber die waren noch nicht...
Ja.
Absolut schwierig, ja. Dann hattest du, glaube ich, zwei Jahre später, 2018, auch eine Vorrundengruppe mit Dänemark, Spanien und Kroatien oder ähnlichem. Also es gab durchaus schwierige Gruppen, aber in der Art und Weise, in der Form hatten wir das natürlich noch nie. Also dass du wirklich sagen musst, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, und das muss man ganz ehrlich und offen ansprechen, die Vorrunde zu überstehen, das wird dieses Mal keine Selbstverständlichkeit. Normalerweise hast du einen Gegner ungefähr auf Augenhöhe, oft muss man auch ehrlicherweise sagen, Gegner knapp unter deiner Augenhöhe, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, dass wir als deutsche Nationalmannschaft ungeschlagen in die Hauptrunde einziehen. Und dann kommt natürlich in der Hauptrunde, je nach Konstellation, diese zwei Matches, wo du sagst, okay, die müssen wir erfolgreich gestalten. Und dann geht es erfolgreich weiter im Turnier. Mit der Art und Weise, wie das Turnier jetzt gestaltet ist, sehr, sehr schwierig, weil die Serben, das haben wir auch das letzte Mal, als wir gespielt haben, gemerkt, sind eine sehr gute Mannschaft, die haben sehr viele international erfahrene Spieler. Die Österreicher haben uns jetzt in den letzten Spielen immer Paroli geboten und sind wirklich für uns sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Und ich glaube, über die Spanier brauchen wir auch kein Wort verlieren. Das ist eine Mannschaft, die immer unangenehm ist, die immer uns vor Aufgaben stellt und die mit ihrer unangenehmen und abgezockten Spielweise immer dafür sorgt, dass es ein knappes und vor allem ekliges Spiel wird.
Ja. Also weißt du, also ich sehe es ganz genau wie du, deswegen ich habe da auch...
Schön, dass wir einer Meinung sind.
Ja, wunderbar. Vielleicht wird sich das noch ändern im Laufe des Gesprächs an der einen oder anderen Stelle. Nein, war ein Scherz. Nein, aber ich habe auch echt geschluckt und irgendwann dachte ich mir dann, boah, habe ich Bock auf... Also aus Beobachterperspektive habe ich Bock auf dieses Turnier. Wie geil ist es, solche Spiele, weißt, in Reihe hoffentlich erleben zu können. Kannst du dem Gedanken auch was abgewinnen?
Ja, natürlich. Es wird eine andere Situation sein, weil du nicht quasi diese Anlaufzeit in das Turnier hast und dann hast du diese ein, zwei Spiele auf Top-Niveau, wo du dann auch gegebenenfalls halt resümieren musst nach einem Turnier. Ah, es ist ein bisschen, dass wir so viel gewonnen haben, Augenwischerei. So ein Stück weit hat man das ja aber nach der vergangenen WM getan, dass man sagt, oh, ihr habt die Spiele gewonnen, bis auf die Dänen in der Hauptrunde und habt dann quasi das erste Spiel, das ihr gewinnen musstet, mit Portugal auch wieder verloren.
Ja.
Und dann sieht es natürlich trotzdem von den Ergebnissen gut aus, dass wir 5 oder 6 Spiele gewinnen und verlieren 2. Und dann sagst du, ja, gegen Dänemark kannst du verlieren, das eine Spiel war halt so. Aber die anderen Gegner waren eben nicht auf dem Niveau. Also wir haben keinen der wirklich großen und der wirklich herausfordernden Teams, ohne jetzt despektierlich gegenüber den teilnehmenden Mannschaften sein zu wollen, erreicht. Ja, also wir haben keinen Schweden geschlagen, wir haben keinen Frankreich geschlagen, was wir auch schon bei Turnieren getan haben. Ja, nicht zuletzt bei Olympia.
Olympia.
Genau. Also wir sind durchaus in der Lage, es zu tun. Aber deshalb war das natürlich nach dem letzten Turnier so ein bisschen dieser Dorn im Auge, dass du sagst, ah, ihr habt gegen 2 große Mannschaften gespielt und gegen beide Mannschaften verloren.
Ich verstehe, was du meinst. Da ist einfach ein fader Beigeschmack hängen geblieben.
Genau, genau.
Und da wird es anders sein. Und wenn du es jetzt aus der Möglichkeitsperspektive siehst, wenn ihr da gut durchkommt, jetzt bei der nächsten Euro, also das könnte natürlich auch ein super Boost für euch sein mit dem, also das ist ja kein Fernziel mehr, aber natürlich, klar, die WM im eigenen Land dann ein Jahr später, das wird natürlich eine Riesensache.
Ja, der Fokus sollte erstmal auf diesem Turnier liegen, ganz klar.
Da wird er gleich unruhig hier.
Ja, natürlich.
Ich verstehe das total. Aber logischerweise gibt es natürlich auch, jetzt aus deiner Sportlerperspektive verstehe ich total, du guckst natürlich erstmal auf die Euro, aber diese WM ist halt auch schon relativ nah. Und natürlich wollen wir da auch gut aussehen, ja, wollen wir unseren Sport nach vorne bringen. So, also, aber das war das schon mal ein ganz guter Anfang, dieses Island-Spiel, sagen wir mal, in diese Richtung Europameisterschaft.
Zumindest sieht es so aus, als ob die Mannschaft verstanden hat, ja, wir als Mannschaft verstanden haben, was uns da erwartet, dass es jetzt eben nicht mehr weitergehen kann mit diesen halbgaren Auftritten und so, irgendwie wird das schon, sondern dass wir jetzt gemerkt haben, was man mindestens auf der Platte jetzt im ersten Spiel gegen Island gemerkt hat. Ich hoffe, dass wir das eben morgen genauso wieder draufbringen, dass wir uns steigern müssen. Mhm. Das sage ich immer wieder, wir haben mit dieser Mannschaft ein Riesenpotenzial. Ich denke, dass wir insbesondere auf halb links so stark besetzt sind wie selten oder noch nie.
Mit Schnurow, mit Köster, mit Grgic.
Und haben dann noch Leute wie beispielsweise Basti Heimann in der Hinterhand, die gar nicht nominiert sind.
Ja.
Also da sind wirklich Leute mit Potenzial, mit Möglichkeiten, die wir haben, die spielen, die auch gewillt sind zu spielen. Und der Rest der Mannschaft, ich meine traditionell, unsere Außen sind immer stark, unsere Kreisläufer sind stark. Ja, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ja, wir haben mit Juri Knorr einen der vielversprechendsten Mittelleute weltweit im Handball. Und deshalb sehe ich unsere Mannschaft vom Potenzial sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ein Stück weit hat eben das Spiel nicht so gepasst in den letzten Auftritten, wie es beispielsweise auch einem Olympia-Finalisten eigentlich zuzuschreiben wäre. Ja. Und deshalb war dieses Spiel ein ganz, ganz anderes Gesicht der deutschen Mannschaft. Und das müssen wir eben ab dem Spiel morgen und insbesondere in den Vorbereitungsspielen vor dem Turnier und dann natürlich beim Turnierstart genau so zeigen, dass wir dieses Potenzial, das wir haben, gewillt sind auszuschöpfen.
Also Andi, wenn du das deinen jungen Mitspielern genauso eindringlich vermittelst wie uns hier im
Gespräch. Die hören sich den Podcast natürlich an, ist ja klar.
Hoffentlich, ja, hoffentlich. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also es ist erstmal schwierig, weil du gerade gesagt hast, ich meine, es gibt ja auch eine gewisse Breite mittlerweile wieder, Gott sei Dank, in diesen Kader reinzukommen. Einige, die in den letzten Jahren viel mit dabei waren, sind gar nicht diesmal mit von der Partie. Einer, den du sehr gut kennst, der vermisst dich übrigens jetzt schon und deswegen hat er uns eine kleine Nachricht geschickt.
Hallo, lange nicht gesehen. Ich hoffe,
Ist
dir geht's
klar.
gut.
Es war so klar.
Ich habe eigentlich keine Sorge, dass du genug Stoff für den Podcast mitbringst. Deswegen weiß ich
Frech.
gar nicht, warum ich hier noch was sagen soll, aber gut.
Ich habe gar keine Zeit
Wie
dafür
sieht's
eigentlich.
aus? Eine Woche, Cebu und du, intensive Zeit ohne mich.
Traurig.
Da stellt sich mir doch die Frage, hat sich was im Freunde-Ranking getan? Ist Cebu die neue Nummer 1? Kann ich einpacken? Wie sieht's aus, mein Freund? Erzähl mal. Euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut. Ciao.
Du hörst auch in der Stimme, das ist weniger eine Befürchtung als vielmehr eine Hoffnung.
Also erstmal, ich hoffe, ihr habt ihn alle erkannt. Das war natürlich Rune Dahmke.
Die Stimme erkennt man doch.
Da würde ich auf jeden Fall sagen. So, mit dem du, glaube ich, bei der Nationalmannschaft auf dem Zimmer schon
Nee,
warst, noch
nee, nee.
nicht.
Das traut er sich nicht.
Das traut er
Aber
sich nicht.
ich bin ja seit 10 Jahren mit Kohli, also Jannik Kohlbacher, auf dem Zimmer. Und da wird auch nicht dran gerüttelt, muss man sagen. Also Kohli und ich sind
Okay.
ein eingespieltes Duo da.
Also.
Sind ja auch schon dann eben sehr, sehr lange befreundet, auch aus unserer Zeit aus Wetzlar.
Ja.
Aber mit Rune ist natürlich trotzdem, wir sind sehr, sehr gut befreundet und spielen ja jetzt auch zum Glück wieder im Verein miteinander und können einfach auch so sehr gut miteinander.
So, aber weil er eben Cebu angesprochen hat, weil ihr eben die einzigen beiden vom THW seid.
Genau, normalerweise sind wir ja
So.
zu dritt hier und diesmal hat Alfred ja darauf verzichtet, ihn zu nominieren. Was natürlich absolut nicht heißt, dass er im Januar nicht dabei sein
Ja.
wird. Und das weiß jeder auch, dass ich ja absolut überzeugt bin, dass Rune Dahmke einer Mannschaft immer etwas gibt, dass er ein fantastischer Linksaußen ist. Und was viele eben, glaube ich, auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wie unfassbar wichtig er auch für eine Abwehr ist. Und dass, wenn du, ich habe es eben schon mit Cebo auf der Seite, natürlich hat Speedy das auch gut gemacht, ja, Lukas Mertens in dem Spiel. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Rune Dahmke eben auch als Außen etwas ganz Besonderes in der Abwehr mit reinbringt. Er hat beispielsweise zumindest in unseren Handballkreisen sehr ikonische Szene, beispielsweise bei der Heimeuropameisterschaft kreiert, als
Als
er einen Tobias Wagner festgehalten hat, der wirklich bei allem Respekt einen gigantischen Gewichtsvorteil ihm gegenüber hat. Und weil er einfach so durchtrainiert ist, so stark ist,
Ja.
trotz seiner Position hat er ihn festgemacht und über seine charakterlichen Vorzüge, glaube ich, brauche ich mich auch gar nicht auslassen, die kennt jeder. Und da merkt man ja so ein bisschen, dass er hat das jetzt so verpackt, als ob er Angst hätte, dass er da in dem Ranking hinter Cebu zurückfällt, weil Cebu und ich jetzt dann die Chance haben, viel Zeit miteinander zu verbringen, weil Cebu ist auch ein wirklich klasse Junge, ein fantastischer Mensch, einfach jemand, auf den man sich immer verlassen kann, ein super Spieler, ein super Freund, also wirklich tadellos. Und deshalb, vielleicht ist es ein bisschen Eifersucht, aber ich glaube vor allem auch die Hoffnung, dass er ein bisschen mehr Ruhe beim THW hat. Aber Rune, die Hoffnung nehme ich dir. An unserem Verhältnis ändert sich natürlich gar nichts. Ich freue mich schon drauf, dich am Montag wieder zu sehen und ich vermisse dich ganz doll.
Ja, schöne Botschaft, wunderbar. Jetzt mal nur ganz grundsätzlich zum Thema Nationalmannschaft, ja. Du hast ja dein erstes Länderspiel 2013 gemacht, habe ich hier stehen.
Ach ja, okay.
Da warst du dann 22, wenn ich jetzt richtig rechne. Gegen Norwegen muss es gewesen sein, hättest du es noch
Ja, das
gewusst?
war B-Nationalmannschaft, glaube ich, ne? Aber wenn das offiziell das erste Länderspiel zählt,
Also
dann ich erinnere mich dran, ja.
steht zumindest hier
Ich meine, es wäre
auf meinem
B-Nationalmannschaft bei
Zettel.
einem Turnier in Polen gewesen.
Wie ist es für dich grundsätzlich? Ich meine, das sind dann jetzt ja
Schon ein paar
12 Jahre.
Tage,
Wie besonders ist es für dich noch? Also auch gerade jetzt so ein Lehrgang, klar, Turniere sind natürlich
ja.
nochmal was Besonderes, aber zu so einem Lehrgang zu fahren, ist es schon Business as usual oder ist es für dich wirklich immer noch was Besonderes?
Das hört sich jetzt vielleicht nach einer Plattitüde an, aber für mich ist es nach wie vor was Besonderes. Ich hätte zum Beispiel bei dem Lehrgang, glaube ich, auch sozusagen Pause machen können, der Situation geschuldet, dass durch den Ausfall von Gonzalo ich ja der einzige erfahrene Torhüter beim THW bin und deshalb sehr viel Spielzeit bekomme, worauf ich mich natürlich einerseits freue, aber andererseits muss man, auch wenn ich jetzt ungern quasi die gleiche Bresche schlage wie Fischi, sagen, dass mit voranschreitendem Alter natürlich man auch Belastungen nicht so gut wegsteckt, wie beispielsweise dann vor 12 Jahren. Und wenn man schon ein paar Jahre mit Doppelbelastung, Dreifachbelastung teilweise, dann hinter sich hat, dann also mit verschiedenen Wettbewerben im Verein, dann ist es natürlich schon ein bisschen anstrengender und hat man ja auch in Montpellier gesehen, als ich mich dann nach dem Ball gebückt habe und dann ist mir in den Rücken reingefahren. Ja, das ist natürlich auch ein untrügliches Zeichen für das steigende Alter, aber von daher wurde mir dann auch von Seiten der Trainer angeboten, dass ich auch bei dem Lehrgang, falls nötig, pausieren könne,
Ja.
um eben physisch auf Top-Niveau zu
Ja.
bleiben. Aber Das ist für mich keine Frage. Wenn ich die Chance habe, zur Nationalmannschaft zu gehen, dann ergreife ich sie, weil ich immer nach wie vor sehr gerne für Deutschland spiele, mich auch auf die Jungs hier freue, weil ich denke, dass so ein Tapetenwechsel einem immer gut tut und es eben auch ganz schön ist, auch mal die Situation in den Vereinen der Bundesliga zu hören aus ich sag mal, Spielersicht und sich dann eben einfach auch natürlich zu erkundigen, wie es den Jungs so ergangen ist. Ja, weil wenn man gegeneinander spielt, dann hat man nur ein paar Minuten Zeit in der Regel, bevor es wieder eine Abfahrt gibt oder man oben im VIP-Raum sein soll. Und da hast du einfach keine Gelegenheit, dich ausreichend zu unterhalten. Und da ist natürlich auf dem Lehrgang sehr viel mehr Zeit für.
Ist eine Menge passiert in all diesen Jahren. Ist auch ein bisschen was rübergekommen. Gold bei der Euro 2016. Das war ja irgendwie der Anfang von allem. Also ich habe immer noch diesen Spruch abgespeichert. Was hält Andy Wolf eigentlich von Spanien? Antwort: alles. Ich liebe diesen Satz. Es ist so platt, wie er ist, aber ich habe ein Faible für flache Witze. Großartig. So, also EM-Gold 2016, Olympia-Bronze 2016, Olympia-Silber.
Dann lange nichts.
2024, aber immerhin, ja. Gold, Silber, Bronze. Was fehlt denn da noch in dieser Liste?
Ja, da fehlt natürlich einiges. Also eine Weltmeisterschaftsmedaille fehlt ja definitiv. Was dem aufmerksamen Zuhörer nicht entgangen sein dürfte, es ist bitter gewesen, insbesondere 2019, wo man eigentlich schon kurz davor stand und das unglücklich weggeworfen hat. Ja. Aber ich habe eigentlich auch immer gesagt, dass ich ja auch Turniere gewinnen möchte. Das heißt, so ein Weltmeistertitel stünde uns auch ganz gut zu Gesicht. Aber jetzt kommt erstmal eine Euro und dann versuchen wir halt da nochmal eine Medaille zu holen. Und ich habe jetzt auch gestern Abend erst gesagt, dass ich eigentlich ungern meine Karriere mit nur in Anführungszeichen einem großen Titel beenden möchte.
Das ist eine klare Ansage. Was machen wir mit den vermaledeiten Dänen?
Ja, schwierig, sage ich mal.
Nicht falsch verstehen, es ist nicht despektierlich gemeint. Es ist die größte Ehrerbietung eigentlich, die man machen kann. Ja, weil sie so unfassbar gut einfach waren die letzten Jahre und sind.
Wobei, vielleicht haben wir denen auch einfach zu viel den Bauch gepinselt. Man muss einfach mal jetzt anfangen, ihnen auch vor Augen zu führen, dass trotz dieser Übermenschlichkeit sie letztendlich trotzdem nur Menschen sind und ihnen aufhören, weiter ihr Ego aufzublasen, weil sie sind natürlich eine unfassbare Mannschaft mit unfassbaren individuellen Charakteren, die da auch ihre Vereine tragen, ja, bei den besten Spielern der Welt, wo wir auch die Tage diskutiert haben, sind sofort zwei Namen, die du da an die Spitze setzt bei ihnen und viele weitere, die dann auch in der Diskussion in das nachfolgende Ranking auch durchaus Ansprüche haben. Aber letztendlich ist es trotzdem halt Sport und obwohl unsere letzten Partien gegen Dänemark alles andere als berauschend aussahen, müssen wir uns doch vor Augen führen, dass wir, wie gesagt, eben auch Potenzial haben und es würde einiges abverlangen, die Dänen zu schlagen aber wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken und einfach auch mal sagen, wir können auch sehr gut Handball spielen. Und deshalb würde es halt einen perfekten Tag benötigen, an dem wir beherzt in der Abwehr zugreifen. Was gegen die Dänen, wenn irgendwas funktioniert, dann eben das ist, dass du sie nervst, dass du sie nicht in ihren Flow kommen lässt, dass du nicht ihre Feinstellen 1-gegen-1 Aktionen, ich sag mal, ungestraft durchgehen lässt, sondern dass du sie spüren lässt. Wir haben eine starke physische Abwehr. Da ist es nicht so leicht, einfach durchzumarschieren. Dann eben auf das Beste hoffen und dann vielleicht mal ihre eigene Medizin schmecken lassen und dann unsererseits mit Tempospiel und nicht in das 6-gegen-6 mit einem überragenden Emil Nielsen dahinter anrennen zu lassen.
Mir gefällt es gut, deine Denkweise, deine Herangehensweise. Ja, und wenn es gut läuft, ja, wenn wir die Vorrunde überstehen bei der kommenden Euro, dann wird es ja mutmaßlich schon in der Hauptrunde wieder gegen die Dänen gehen. Also ja,
endlich mal wieder.
Nächster Versuch. es ist bei uns bei Hand aufs Herz üblich, dass wir in diesem ersten Teil auch immer auf die sportliche Aktualität gucken. Jetzt waren wir schon bei der Nationalmannschaft. Ich würde natürlich schon noch gern ein, zwei Worte mit dir auch über den THW, über deinen Verein verlieren, also über die aktuelle Situation. Wir sind zufrieden mit dem Start, 16-4 Punkte.
Ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, wie stark die Bundesliga ist, dann können wir durchaus zufrieden sein. Es ist natürlich gerade als THWler sehr, sehr bitter, in Flensburg zu verlieren. Aber
das kann ich mir vorstellen.
Man muss sich aber auch vor Augen führen, was für eine starke Mannschaft das einfach ist. Und insbesondere bei sich zu Hause sind sie eben sehr, sehr stark. Auch der Punkt in Gummersbach ist sicherlich nichts, worüber man sich wahnsinnig freut, weil du auch einen Punkt verloren hast. Aber letztendlich haben wir wieder Moral gezeigt. Wir haben auch einen 3-Tore-Rückstand kurz vor der Pause, kurz vor Schluss des Spiels, nicht einfach hingenommen, sondern haben uns zurückgekämpft, haben eben was Zählbares noch mitgenommen. Und am Ende kann dieser eine Punkt auch schon wichtig sein, weil es ist ganz klar, jeder ist in der Lage, überall Punkte zu lassen. Das zeigen auch die jüngsten Resultate, bei denen Hamburg in Berlin gewinnen konnte, wenngleich natürlich Hamburg auch eine fantastische Saison bisher spielt und eine sehr unangenehme Mannschaft ist.
Brutal gewinnen die in Berlin, oder?
Aber beispielsweise hat der SC Magdeburg, dem viele dann einen punktverlustfreien Durchmarsch in der Liga prophezeit haben, in Erlangen einen Punkt gelassen. Ich weiß, es war nach dem Spiel kurz... Nach dem Spiel in Barcelona, nee, aber nichtsdestotrotz.
Es ist passiert und übrigens genau. Ganz nebenbei, wo wir beim HSV waren, der HSV hätte auch einen Punkt mindestens verdient gehabt gegen den HSV. Das war auch nur ein Tor.
Gegen den SC.
Genau. Vollkommen richtig.
Das ist durchaus eine Sachlage, die wir, glaube ich, besser ohne Mikrofon diskutieren, aber da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu.
Wir wären unter uns. Du kannst deine Meinung.
Nee. Die Schlagzeile spare ich mir. Da wäre mindestens mal der 7 Meter gerechtfertigt gewesen für die Chance. Also mit Sergio Hernandez haben sie natürlich einen fantastischen Torhüter in super Form. Ja. Ob der 7 Meter reingeht, sei mal dahingestellt. Du meinst aber
die Situation mit Anderson?
Insbesondere die stößt er natürlich auf. Um auf das ursprüngliche Thema zurückzukehren. Sogar der SCM verliert dann Punkte. Ich glaube, wir sind jetzt aktuell Dritter. Das wäre jetzt mal angenommen, dass die im Dezember kommende Champions League Form auch einen dritten Platz.
Wichtiges
Thema. Schon mal vorgreifen wahrscheinlich.
Ab der kommenden Saison, passt hier super hin. Ab der kommenden Saison, das ist ja jetzt bekannt geworden, wird die Champions League erweitert mit 24 Mannschaften. Es ist noch nicht eindeutig kommuniziert, aber ehrlich, Andi, es würde für mich keinen Sinn machen, die Champions League auf 24 Teams zu erweitern und kein drittes deutsches Team mit dazu nehmen.
Würde absolut keinen Sinn machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sogar ein bisschen die Hoffnung in mir trage, dass Folgendes passiert, und ich habe keine offizielle Info darüber, ich habe mit niemandem, der Ahnung davon haben könnte, gesprochen, das ist einfach nur etwas, worüber ich fantasiere, was wie gesagt meine Hoffnung ist, was ich denke, was auch den Europapokalwettbewerb etwas attraktiver machen würde, dass du sagst, die deutsche Liga kriegt 3 feste Startplätze. Und dann gibt es, so wie es früher auch im Fußball war, korrigiere mich, falls es immer noch so ist, aber ich meine, es wäre nicht mehr so, dass der Sieger der Europa League auch einen Platz in der Champions League bekommt.
Mhm. Okay.
Das heißt, potenziell vielleicht sogar 4, dadurch, dass es ja wahrscheinlich 4 Sechsergruppen sein werden, soweit ich richtig gelesen habe, soweit ich richtig informiert bin, dass wir dann die Chance haben, weil du dann auch 4 deutsche Teams eben auf 4 Gruppen aufteilen kannst,
okay.
Um dann dieses Länderinterne zu vermeiden. Dass den Wettbewerb meines Erachtens nach wirklich aufwerten würde, weil du dann nochmal einen ganz anderen Anreiz hast, auch diesen Wettbewerb siegreich zu gestalten.
Tatsächlich auch dazu jetzt speziell im Handball noch nichts, gar nichts Konkretes dazu.
Nee, ich auch nicht, aber das ist meine Hoffnung.
Es gibt, wie du sagst, es gibt es beim Fußball, es gibt es auch übrigens beim Basketball.
Ist es beim Fußball immer noch so?
Ist es beim Fußball immer noch so? Ist eine gute Frage. Also es war jetzt bis zur Champions-League-Reform war es definitiv so. Und es war
wir müssten Harald Reinkind und Erik Jonsson fragen, die sind Man United-Fans. Und,
natürlich ist es immer noch so. Jetzt hier gerade
also ist doch noch natürlich. So, ne?
Hey, also, ja. Dass ich gerade auf dem Schlauch stehe.
Tottenham, ich ja auch.
Tottenham hat das Europa-League-Finale gewonnen gegen Manchester United.
Obwohl sie abgeschlagen 15. 16. Liga waren.
16. oder 17.
Genau. Ja, genau.
So, und spielt deshalb
genau. Champions ist genauso. Blöd, ist immer noch so.
Beim Basketball genauso. Ja?
Ja, okay.
Tatsächlich, ja. Also, wir werden das verfolgen. Das würde natürlich die Konkurrenzsituation da vorne etwas entschärfen. Ist klar, ihr wollt unbedingt zurück in die Champions League.
Das Problem, was ich sehe, ist halt einfach, du hast Mannschaften jetzt in der Bundesliga. Ja, letzte Saison hattest du auch die MT Melsung, die stark verletzungsgebeutelt ist aktuell. Insbesondere halt durch die Verletzung von dem Boscha Simic.
Ja.
Was sie gegebenenfalls eine auch womöglich noch bessere Platzierung im Endklassement der letzten Saison gekostet hat.
Total, und die waren bis zum letzten Spieltag, hätten sie in die Champions League
kommen können. Genau, ja. Du hast Mannschaften, aber traditionell starke, der SC Magdeburg, ja, aktuell Zweiter Flensburg-Handel, wir sind Dritter und die Berliner haben natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen gerade.
Haben sie, ja.
Und aber auch
wollen natürlich trotzdem
mit einem dünnen Kader, ja, absolut. Und haben natürlich Matthias Gitze, ne? Ja. Also der alleine ist ja ein, wie man heutzutage sagt, Cheatcode. Ja, das heißt, da gibt es mindestens 4 Teams und eben Melsung kannst du auch noch dazu sehen. Das heißt, wir haben 5 Teams, die sich aktuell oder jetzt bisher um zwei Plätze gebalgt haben.
Brutal. Ja?
Und trotzdem die Qualität haben, dass sie auch in der Champions League weit kommen könnten. Und wenn man da die Gelegenheit hätte, also auf jeden Fall mal drei, aber vielleicht sogar vier Plätze zu bekommen, wäre das natürlich überragend.
Das, aus deiner Perspektive kann ich das 100% verstehen. Ich finde das auch cool. Man könnte aber auch aus der anderen Blickrichtung drauf gucken und sagen, es macht den Wettbewerb natürlich noch krasser, wenn nur zwei oder drei da rein dürfen. Also vier.
Stimme ich dir grundsätzlich zu?
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir jetzt die Champions League, also du meinst vor allem die deutsche Liga.
Natürlich.
Aber die Champions League selber, finde ich, ist im aktuellen Modus, und ich habe ihn ja auch selber gespielt, deshalb darf ich mir, glaube ich, eine Meinung erlauben, schon ein Stück weit langweiliger. Weil was mir fehlt ist, also zum einen, du hast in der Regel so in den letzten Jahren die Situation, dadurch, dass 6 von 8 Mannschaften weiterkommen. Du hast auch in der Regel dann neben den 6, die weiterkommen, halt oft 2 Mannschaften gehabt, die im Gegensatz zu den anderen stark abgefallen sind. Das heißt, es war eigentlich mehr oder weniger schon vorher klar, welche Mannschaften werden weiterkommen und welche Mannschaften müssen die Segel streichen.
Ja.
Und dann hast du auch die Situation, was ich gucke ja unfassbar gerne und unfassbar viel Handball, was ich ein bisschen schade fand, war, dass beispielsweise unfassbar geile Partien wie jetzt Barcelona-Veszprem einfach so häufig vorgekommen sind. Mhm. Und dass du dann einfach gegebenenfalls dann in der Vorrundengruppe diese Partie gehabt hast und hattest die dann nochmal im Viertelfinale. Ja, gut, Barcelona wird meistens erst in der Gruppe, das heißt, diese Art von Gegner haben sie oft vermieden. Was ich damit sagen will, ist, dass für meinen Geschmack solche Partien viel zu oft stattgefunden haben.
Okay, weil es einfach so wenige Teams sind, die grundsätzlich in der Champions League sind.
Ja, wenn du in die Champions League kommst, du hast ja nur eine 50-50-Chance.
Verstehe ich komplett. Deswegen, also es ist richtig und gut, da sind wir uns offensichtlich einig, dass es jetzt
zur Champions League-Reform
kommt. Und wir gehen ganz fest von mindestens 3 deutschen Teilnehmern aus. Wer weiß, ob es eben noch diese vierte Variante gibt.
Die ELF weiß es, aber wir noch nicht.
Ja, aber wir noch nicht.
Also vielleicht, dauert noch einen Monat.
Vielleicht bis der Podcast erscheint, ist es schon raus. Wir wissen es nicht.
Nee, es soll im Dezember publiziert werden, meine ich.
Okay. Aber was auf jeden Fall nicht im Podcast drin ist, sind die Ergebnisse eurer beiden Spiele bis dahin gegen den BHC und in Berlin. Also, womöglich.
In Berlin natürlich.
Wo ich hab dir. Nein, das ist jetzt nur ein Scherz. Die große Krise bis dahin. Nein, davon gehen wir jetzt nicht aus. Aber was natürlich jetzt auch nochmal ein großes Thema war die Vertragsverlängerung von Philipp Jicher.
Ja.
Wie hast du es aufgenommen? Du kannst jetzt natürlich hier völlig offen sprechen.
Natürlich. Nee, sehr, sehr positiv, weil Philipp wirklich sehr engagiert ist. Und ich meine, über seine Einstellung und sein Engagement brauchen wir nicht diskutieren. Das sieht man am Spielfeldrand.
Er ist so committed mit dem THW.
Absolut, absolut. Und er ist einfach schon von seinem Mindset, auch ein von ihm sehr gern benutzter Begriff, einfach ein absoluter Erfolgsmensch. Ja, und das bringt er an die Mannschaft weiter, das bringt er in jedes Training rein und er hat seine Ziele, er hat seine Zielsetzung, er arbeitet unheimlich viel dafür und ich denke, das ist wichtig eben für uns, dass wir auf diese absolute Erfolgsschiene wieder zurückkommen, dass wir wieder den Weg in die Champions League finden und dass wir auch den Weg irgendwann ganz nach oben an die Spitze, sprich Deutsche Meisterschaft und dann gegebenenfalls eben auch an die Spitze der Champions League finden.
Ja.
Weil man muss es sich auch vor Augen führen, auch wenn natürlich einige mit den Ergebnissen der letzten Jahre, auch der letzten Saison, nicht so zufrieden waren, was für ein Pech auch der THW hatte mit Verletzungen. Beispielsweise jetzt meine erste Saison wieder nach meiner Rückkehr letztes Jahr, haben wir mehr oder weniger mit 2 Halben, also jeweils 1 pro Position, durchgespielt. Jetzt starten wir die neue Saison und Emil Messen, der letzte Saison unglaublich eingeschlagen ist, wie seine Würfe bei einem Spiel, ist auch jetzt wieder verletzt, was uns vor die Situation stellt, dass Harald Reinkind nur in Anführungszeichen von einem aufstrebenden Talent mit Jesse Dahmke unterstützt wird.
Ja. Und Reinkind kommt auch aus einer langen Verletzung.
Und er kommt auch aus einer langen Verletzung. Ja. Und bei Erik Jonsson ist es ja auch bekannt, dass er immer wieder mal Problemchen hat, die natürlich auch daraus resultieren, dass Nico leider letzte Saison mehr oder weniger komplett ausgefallen.
Dulle wird auch nicht jünger. Ja, ich mein,
also, aber Dulle ist
einfach, unglaublich.
Dulle hat vor 20 Jahren schon so ausgesehen, dass er aber nicht mehr könne. Und ich sage dir, Dulle kann immer noch. Dulle ist so unfassbar wichtig für diese Mannschaft. Auf dem Feld, neben dem Feld. Immer noch, was er in der Abwehr gibt, was er an spielerischer Klasse gibt, was er immer noch an Würfen auspackt. Ich sage dir, der sieht so aus, ist aber nicht mehr könne.
Ich weiß.
Aber dieses körperlich-optische Klappergestell ist ein unfassbares Monster und er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Mensch. Und mich würde überhaupt nicht wundern, wenn er auch noch 3 Jahre spielen würde.
Ich beobachte ihn jetzt seit 20 Jahren und ich weiß ganz genau, was du meinst. Unfassbarer Typ und Handballer, ohne also Wenn und Aber.
Wirklich brutal.
So, das war der erste Teil bei Hand aufs Herz. Wir werden jetzt ein Sekundenpäuschen machen und dann werden wir uns mal mit deiner Vita ein bisschen beschäftigen. Ach, wo kommt der Güte. Kerl eigentlich her? Ja? Das werdet ihr alles gleich erfahren. Ja, diese Podcast-Folge wird freundlicherweise präsentiert von Kemper, dem offiziellen Ausrüstungspartner der Daikin Handball-Bundesliga. Und rein zufällig ist auch unser heutiger Gast jahrelanger Partner, ja?
Ja.
Kemper-Athlet.
Stolzer Partner.
Andi, du spielst den Kemper Wing Light, habe ich das richtig gesagt?
Das ist richtig.
Ja, das
von Uwe Gensheimer kreiert.
Von Uwe Gensheimer kreiert.
Und man sieht ja, die physische
Ähnlichkeit
ist frappierend.
Ja, also man könnte euch verwechseln, wenn man es nicht wüsste,
ja, wer
er ist. Ja, ja. Total. Aber jetzt, um nochmal ernst zu werden, für dich als Torwart, welche Eigenschaften sind da besonders wichtig für dich? Also die Eigenschaften des Schuhs natürlich.
Ich habe es schon angedeutet, es ist ein Schuh von Uwe kreiert.
Torhüter natürlich auch Uwe Gensheimer.
Ja. Natürlich auch absolut weltbekannter Torhüter. Und wenn man sich jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit anschaut, wie der Gewichtsunterschied beispielsweise ist, dann kann man natürlich schon die Frage aufbringen, warum spielst du in einem so leichten Schuh? Ja, beispielsweise in Janik Kohlbach oder sowas als Kreisläufer, also die Leute, die normalerweise in der Gewichtsklasse sind, die haben ja wesentlich stabilere Schuhe. Mhm. Ja, ist für mich aber ganz einfach zu erklären, weil ich brauche diesen Kontakt zum Boden. Ich brauche dieses Gefühl. Ja, es ist vielleicht nicht das Gesündeste für mich, aber dafür gibt es ja auch Einlagen. Aber ich brauche unbedingt diesen Kontakt und diese unmittelbare Antwort vom Schuh für mein Torwartspiel. Mhm. Also wenn da so eine dicke Sohle drunter ist oder sowas oder der Schuh zu stabil ist und mir zu viel Bewegung einschränkt, dann fühle ich mich schon unwohl und dann finde ich auch, dass meine Bewegungen etwas weniger agil sind.
Okay, interessant. Also ich habe selbst ein bisschen Handball gespielt, im Tor stand ich nie, deswegen habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Du bist ja seit vielen Jahren Teil der Kemper-Familie. Mhm. Was macht diese Partnerschaft für dich aus?
Also interessant ist für mich auf jeden Fall, dass Kemper auch der erste Schuh war und bis dato eigentlich auch der einzige tatsächlich, den ich als Heranwachsender unbedingt haben wollte. Das war ja damals der, ich weiß gar nicht, war das 2007 oder war das 2004, als dieser ikonische Kemper-Schuh rauskam mit diesem schwarzen Streifen oder also schwarzen Streifen und roten Streifen.
Okay.
So vorne, weil ich damals auch in meinem Heimverein ein schwarz-rotes Trikot hatte und ich fand diesen Schuh so ansprechend, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte ihn unbedingt haben und dass dann irgendwann die Kommunikation mit Kemper stattgefunden hat, habe ich einfach gesagt, das ist genau die Marke, weil sie einfach für den Handball steht, in meinen Augen, wie keine andere. Ja, weil Kemper ist eine Marke, die aus dem Handball kommt, die für den Handball ist. Und das ist eigentlich genau das, womit ich mich auch identifiziere. Dass du sagst, okay, es ist natürlich ein Stück weit sportartübergreifend, aber das Hauptaugenmerk und das Wichtigste ist immer noch der Handball. Und deshalb kann ich mich da zu 100% mit Kemper identifizieren.
So, da sind wir dann bei Teil 2 von Hand aufs Herz. Woher kommt denn unser heutiger Gast? Das ist die Frage, die wir uns immer stellen in diesem zweiten Part. Geboren im März 1991 in Euskirchen. Also du bist ein Kind des Westens.
Absolut.
Ja?
Aus und dem wunderschönen Dorf oder auch Weltmetropole Domesch.
Domesch?
Domesch.
Das habe ich noch nie gehört.
So Dom wie Kölner Dom, -ESCH.
Das in der
Natürlich Nähe. Hast du noch nie gehört. Das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat das Dorf? 700, 800 oder sowas? Ohne 1000 dahinter? Nur 700, 800?
Das musst du wissen, da kann ich nun wahrlich nicht weiter. Ja,
ich weiß es auch nicht mehr. Also ich habe lange nicht mehr geguckt, aber ich schätze mal um die 800.
Okay, wie bist du zum Handball gekommen?
Das ist relativ einfach erklärt. Durch meine Familie, durch meinen Vater. Der hat selber gespielt, hobbymäßig.
Ja.
Aber er hat mich und meinen jüngeren Bruder immer schon zu spielen mitgenommen und wir haben es damals schon geliebt, auf der Tribüne rumzutoben, haben uns Bälle geschnappt, insbesondere haben wir uns auf die Zeit nach dem Spiel gefreut, weil natürlich die Bälle noch rumlagen, die haben wir uns genommen, haben da rumgeworfen, haben da rumgetollt und irgendwann hat mein Vater sich gedacht, okay, dann gehen wir doch einfach, wenn die so gerne mit diesem Ball spielen, dann gehen wir doch auch mal zu einem Handballverein und sind dann zur SG Olheim Straßfeld gegangen. Das war der zwei Orte weiter beheimatete Verein. Und ja, da war ich damals auch noch ein bisschen schüchtern. Das erzähle ich ganz gerne, diese Geschichte.
Wie alt warst du? Weißt du es noch?
4, 5
muss okay. es gewesen sein. Also schon sehr früh, ja, für Handball.
Relativ früh, ja. Und ich weiß noch, ich war sehr, sehr schüchtern, weil ich da natürlich auch niemanden kannte, weil es von der regionalen Strukturierung, dass quasi die, also keiner von denen, die da gespielt haben, sind bei mir in die Schule gegangen oder ähnliches. Und von daher kannte ich, wie gesagt, niemanden und war dann so ein bisschen schüchtern, habe mich auch im ersten Training überhaupt nicht aufs Feld richtig getraut. Dann hat die Trainerin irgendwann gesagt, ja, wie wär's denn, stell dich doch einfach mal ins Tor da hinten. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das mache ich. Dann bin ich da ins Tor gegangen und dann nie wieder rausgekommen.
Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen, warum du dich ins Tor reingestellt hast. Das ist aus dieser Situation, also das ist doch so verrückt, oder? Also wenn du, ja? Das ist so eine kleine Situation, wie sie einfach passiert bei einem Jugendtraining.
Ja, ist ja absolut normal, dass man sich nicht traut.
So, und dann gehst du aber da ins Tor, weil sie dir das vorschlägt.
Ja, genau.
Und daraus wird einer der besten Torhüter aller Zeiten. Das ist doch crazy irgendwo, oder?
Jetzt mal ernsthaft. Ja, vielleicht Schicksal, ja.
Hast du dich jemals bedankt bei ihr für die Idee? Okay, also SG Olheim Straßfeld, ich glaube, ein bisschen oder interessanter ist es dann geworden, als du mit 13, habe ich hier stehen, genau, zur HSG Rheinbach
gewechselt bist. Das war HSG Rheinbach-Wormersdorf damals, ja.
Ja, genau. Das war dann schon ambitionierter.
Ja, also mit meiner Mannschaft waren wir ganz gut, aber irgendwann hast du gesehen, okay, das sind Mannschaften, die sind wesentlich stärker. Es gab ja auch die Kreisauswahl und wir hatten damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann der Einzige in meinem Jahrgang war, der dieser Kreisauswahl ist, aber die Rheinbacher hatten gleich 4 oder 5. Mhm. Und Rheinbach ist jetzt nicht wesentlich weiter. Ich meine, es wären nur 2 Kilometer mehr,
okay,
die du also fahren musst.
Das war alles gut zu erreichen.
War sehr gut zu erreichen, ja? Aber mit Dietmar Schwolo hattest du einen sehr guten, oder hast du immer noch, glaube ich, teilweise, einen sehr guten Jugendtrainer,
der sich auch viele Jahre schon
aufs Torhüter-Spiel verstanden hat. Der auch selber Torhüter war, hat selber in der dritten Liga als Torhüter gespielt. Und dann eben, wenn du gesehen hast, dass diese Mannschaft besser war als deine eigene, und das ist in der Jugend halt nun mal so, da hast du gesagt, okay, dahin gehst du, um den nächsten Schritt zu machen. Und die Jungs kannte ich ja dann auch quasi zumindest vom gegeneinander spielen. Tobias Schwolo, der auch sehr viele Jahre in der zweiten Liga ein sehr erfolgreicher
Torschütze
gewesen ist. Ist sein Sohn, ja, ist einer meiner besten Freunde. Mit dem hat man damals schon auf diesen Miniturnieren und sowas immer wieder zwischen den Spielen, weil damals hatte man noch Energie ohne Ende, da konnte es auch zwischen den Spielen noch ein bisschen rumlaufen. Da hat man schon gespielt und dann irgendwann hat man einfach gesagt, weil man gemerkt hat, wie gut diese Mannschaft ist, hat man gesagt, da möchte ich Teil von sein. Und dann bin ich darüber gewechselt.
Also das war offenbar ein nicht ganz unwichtiger Mensch. Absolut. Was seine Handballsozialisation betrifft, schau mal, der hat uns was geschickt.
So ein Zufall aber auch.
Ja, hallo Andi. Nächstes Jahr ist es schon 20 Jahre her, dass du mit der Rheinbacher C-Jugend Mittelrheinmeister wurdest. Ja, quasi dein erster großer Erfolg im leistungsorientierten Jugendbereich. Gerne erinnere ich mich an diese Zeit zurück, aus der du auch deine Freundschaft mit Tobi bis heute gehalten hast. Nicht vergessen werde ich aber deine Tränen, als wir im Halbfinale die Westdeutsche gegen Düsseldorf in letzter Sekunde ausgeschieden sind. Da warst du untröstlich, dass du den letzten 7 Meter nicht halten konntest. Ja, du hattest halt schon als Jugendlicher diesen unbändigen Siegeswillen und Ehrgeiz. Egal ob im Training oder beim Spiel oder nur beim Handballzocken im Garten. Du wolltest halt jeden Ball halten und immer gewinnen. Als du dann in der B-Jugend allerdings alles auf die Karte Profi-Handball gesetzt hast und dann deine Heimat verlassen hast und alleine Richtung Kirchzell gegangen bist, ja, da bin ich ehrlich, war ich schon sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist.
Ich weiß.
Ja, du hast es aber geschafft, zählst seit Jahren zu den besten Keepern der Welt und bist, was vielleicht noch wichtiger ist, zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit gereift. Respekt, Junge. Bleib gesund und fit, sodass du noch viele Jahre spielen kannst. Gruß, Didi.
Danke dir.
Schöne Sprachnachricht, oder?
Sehr schöne Sprachnachricht.
Sehr schöne Sprachnachricht.
Ja. Freut mich auch.
Wo eine Menge drin war. Ja, man sieht es dir an, dass es dich freut. Und da würde ich schon noch gerne ein paar Sachen aufgreifen. Also wenig überraschend für mich war jetzt die Geschichte mit den Tränen.
Aber dass wir die 7 Meter werfen verlieren, das zieht sich durch meine Karriere irgendwie durch. Das war wohl der Auftakt.
Ja. gut. Ärgerlich. Du hast ja noch hoffentlich ein paar vor dir, dann ist ja alles noch zu machen, ja?
Das nee, hätte doch nichts dagegen, die in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Also, okay. Wobei das kein Siebmeter werfen war, es war nur ein Siebmeter in der letzten Sekunde, aber.
Also, dieses nicht verlieren können, darf man das so formulieren?
Ist durchaus zutreffend für
mich. Oder man kann es ja auch andersrum formulieren, dieser Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen. Ja? Ist es das, was dich auch ausmacht ein Stück weit, was dich ja,
ja, also das, was damit dich antreibt? Damit bin ich auch zum Beispiel meinen ehemaligen Trainer, wie zum Beispiel Didi, auch massiv auf die Nerven gegangen, weil ich schon immer getrieben habe von diesem Ehrgeiz. Und ich kann nicht allzu gut verlieren, nicht in der Hinsicht, dass ich dann danach irgendwie beleidigt wäre oder Monopoly-Brett oder sowas weggeworfen hätte, sondern wenn wir zum Beispiel 7-Meter-Werfen machen im Training oder sowas und ich verliere, dann bin ich natürlich angepisst, ja, um es mal ganz klar zu formulieren. Aber dann bin ich auch so, dass ich sage, okay, wir machen jetzt noch einen Durchgang und noch einen Durchgang, weil ich unbedingt mal gewinnen möchte. Oder ja, auch wenn wir haben erst gestern wieder Fußball gespielt, dann ist es ja eigentlich so, dass du denkst, okay, nach so einem Spiel, wo du auch 60 Minuten gespielt hast, dann machst du das nächste Training locker, aber ich bin gerannt wie ein Wahnsinniger bei diesem Fußballspiel, weil ich auf gar keinen Fall verlieren wollte. Und das war zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, schon immer so, weil es mir dadurch auch sehr viel leichter gefallen ist, auch durch insbesondere physisch schwere Zeiten durchzukommen, weil ich einfach schon damals eben erkannt habe. Und neben Didi gab es damals auch den Vater von Quentin Mahé, Pascal Mahé, der Mittelrhein-Auswahltrainer war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, was physische Ausbildung angeht, noch nie von irgendwas was gehört. Und dann hatten wir so einen ganzen Cooper-Test und da bin ich halt gelaufen.
Den kenne ich, 12 Minuten, oder?
Genau, 12 Minuten.
Und wie dann, weit kommst du in 12 Minuten?
Genau, und da habe ich nach 2 Runden abgebrochen, weil, gut, als pubertierender Heranwachsender war ich dann auch noch nicht perfekt austrainiert, sage ich mal, ne? Und dann haben die gesagt, ey, hör zu, Junge, du bist hier mit Abstand der beste Torhüter, aber wenn du das nächste Mal nicht mindestens die und die Marke schaffst, dann fliegst du raus. Weil die vielleicht damals schon gesehen haben, okay, der Junge hat Ehrgeiz, der hat ein gewisses Talent.
Der hat Potenzial.
Den wollen wir kitzeln. Ja. Und an dem Tag habe ich angefangen, täglich laufen zu gehen. Meine Mutter hat mich damals nach Euskirchen in den Stadtwald gefahren zum Anfang und später dann einfach über die Felder bei uns. Und habe angefangen, mich dem Lauftraining zu widmen, wo ich natürlich dann viel athletischer wurde. Und habe dann komplett dieses physische, dieses athletische Arbeiten für mich entdeckt, was dann eben auch darin gegipfelt hat, dass ich über die DRB-Auswahl quasi dann gesichtet wurde, in Anführungszeichen, für dieses Engagement in Küchzell in Verbindung, Kooperation mit dem TV Guss Waldstadt.
Interessant. Also das sind ja auch so Schlüsselstellen, finde ich, eben
absolut.
Für eine Karriere, ja, dass du davon von Leuten einen gewissen Push oder Hinweise oder Input bekommst, den du dann natürlich aber auch annehmen können musst. Ganz grundsätzlich, das würde mich schon noch interessieren, hast du eine Idee, woher kommt das, dieser extreme Ehrgeiz bei dir? War der immer schon da, bei allen?
Ja, der war schon immer da. Also der größte Leidtragende, glaube ich, ist mein nächstjüngerer Bruder, den ich immer gezwungen habe, mit mir zu spielen. Meine Eltern erzählen gerne die Lügengeschichte. Das beispielsweise...
Heißt auch Tobias, oder?
Heißt Tobias, ja. Genau. Das beispielsweise allein bei Sachen, wenn wir in Südfrankreich im Urlaub schnorcheln waren oder sowas, dass meine Mutter gesagt hat, er hat mich dann reingelegt, um sich unauffällig von mir entfernen zu können, und saß dann da mit blauer Lippe und zitternd und bibbernd auf dem Handtuch, und ich habe gesagt, oh komm, du Weicher, wir gehen wieder raus, wir schwimmen noch weiter, weil ich ja damals auch schon diese Energie hatte und einfach gesagt hat, ich will das machen, ich muss was machen, ich will laufen, ich will Fußball spielen. Und ja, und er wurde dann halt jedes Mal gezwungen, da mitzumachen, ob er wollte oder auch nicht. Und ja, das war bei mir schon immer so. Und dann eben auch im Jugendtraining, da habe ich mich auch gefreut, wenn ich bei der nächsthöheren Jugend mit trainieren konnte oder später dann auch in Küchzell. Dann habe ich teilweise Tage gehabt, da habe ich bei Guss Waldstadt mittrainiert. Bin dann nach Küchzell gefahren, direkt im Anschluss, habe in einem Drittligatraining teilgenommen und habe teilweise in der zweiten Mannschaft auch noch mittrainiert.
Also, dass dein Ehrgeiz, das hast du ja selber schon angesprochen, dem einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle auch schon mal auf die Nerven gegangen ist, ehrlicherweise, das habe ich auch schon mal gehört.
Was? Lügenpresse.
Lügenpresse. Ah nee, da würde ich mich nicht zuzählen. Okay, aber was er auch schon angesprochen hat, und das finde ich tatsächlich auch interessant, also du warst damals 16, und hast dich dann entschieden, zum TV Kirchzell, beziehungsweise ja in die Jugendakademie des TV Großwallstadt.
Ja, es war aber schon eher TV Kirchzell. Also damals gab es ja dieses
HBZ. Aber es gab schon die Verbindung.
Das HBZ war quasi damals der Aufhänger, aber mein Vater hat damals gesagt, nee, also wenn wir jetzt hier bezahlen sollen, dann machen wir das nicht.
Ja.
Ne? Weil das ja dann eher so, ich sag mal so, stipendiatsmäßig offeriert wurde. Und dann hat zum Glück Gottfried Kunz beim Training zugeschaut und hat gesagt, ah, der Junge hat Talent, wenn ihr den nicht holt, dann hole ich den halt zu mir. Und dann habe ich da mit 16 eben das Angebot bekommen, dass ich nach Kirchzell gehen kann, um da in einer vom Verein gestellten Wohnung zu leben.
Mhm.
Und habe da Kost und Regie quasi bekommen.
Mhm.
Und eben vor allem die Möglichkeit, beim TV Kirchzell in der dritten Liga, gerade fast der zweiten Liga abgestiegen, mittrainieren zu können.
Mhm.
Ja, unter einem sehr, sehr guten Trainer und einem sehr engagierten Trainer auch.
Mhm.
Und das immer mit Hinblick auf eine mögliche Eingliederung dann eben in den Bundesliga-Alltag auch des TV Großwallstadt.
Ja, der damals noch Bundesliga gespielt hat,
genau.
Logischerweise. Das vergisst man heute leicht. Ja. Aber ja,
für die zweite Liga immerhin jetzt. Ne? Also
ja, schon.
Haben sich wieder raufgekämpft.
Aber sie sind jetzt schon eine Weile nicht mehr in der Bundesliga. Aber damals natürlich schon noch. Ja, sowieso ein Riesenname aus der Vergangenheit. Aber ich meine, nochmal, um das auch geografisch ein bisschen zu ordnen. Euskirchen ganz im Westen, das ist schon ein ganzes Stück nach Kirchzell und
2,5 Stunden,
Aschaffenbach
270 Kilometer.
Genau, und Großwallstadt. Und du warst damals erst 16.
Mhm.
Wie, jetzt heute nochmal drauf zurückgeblickt, wie war das damals für dich? War es schwer für dich da?
Absolut aus nicht.
Gar nicht, oder wie?
Nein, weil ich habe schon als 11-, 12-Jähriger habe ich schon das Ziel formuliert, ich möchte irgendwann Handballprofi werden. Und ich weiß noch, meine damaligen Freunde haben natürlich gelacht und gesagt, ja, gib das auf, das wird nie was. Ne? Was natürlich aber jetzt im Nachhinein auch klar ist, weil wenn du dann eben, man muss sagen, deine Region hast du mit absoluten Spitzenhandball hat nicht viel zu tun. Also der nächstgelegene Bundesligist ist dann erst in Anführungszeichen der VfL Gummersbach. Was sind natürlich dann für 11-, 12-Jährige sind 1,5 Stunden,
was
90
Kilometer.
Was
ist mit TuS im Essen?
Ist, glaube ich.
Oder Düsseldorf war ja damals auch eine Zeit lang Bundesliga.
Ja, aber Düsseldorf war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht erste Liga. Aber auf jeden Fall der große Name, mit dem du sowas zu tun hattest, war der VfL,
okay,
Gummersbach. Ja, und für einen 11-, 12-Jährigen sind 90 Kilometer schon eine gewisse,
ja,
gewisse Entfernung. Und gerade auch mit diesem regionalen Aspekt sind natürlich dann, ne, also du hast gegen die Gummersbacher erstmal nicht gespielt, erst in der Mittelrheinauswahl und so, mhm, in der Mittelrheinebene, wo du dann quasi Kontakt überhaupt dahin hast. Das heißt, für die war das vollkommen utopisch, dass man das aus dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen Handballprovinz in solche Höhen schaffen könnte. Und ich habe aber ganz klar formuliert, nee, ich möchte irgendwann Handballprofi werden. Und dann, als dann diese Möglichkeit kam, ich weiß noch, ich habe bei einem Kumpel zu Hause gesessen und wir haben Counter-Strike gespielt und dann klingelt das, damals hatte man sein Handy noch nicht, ne? Klingelt einfach sein Haustelefon und gibt mir das Telefon und sagt, ja, dein Bruder ist dran. Und dann sagte der so, ja, hey, TV Großwaldstadt hat angerufen, ja? Und ich so, ey, hör auf, mich auf den Arm zu nehmen, verzieh dich, hab aufgelegt, ne? Dann haben wir weitergespielt und dann bin ich abends abgeholt worden. Natürlich dann die brennendste Frage, die mir auf der Zunge lag, war erstmal, wenn ich meinen Vater gefragt habe, sag mal, du hast mir irgendwas von Großwaldstadt erzählt, stimmt das? Ja, dann hat mein Vater gesagt, ja, das stimmt, die wollen dich zum Probetraining haben. Und da war ich natürlich komplett hinweg, da war ich komplett nervös und habe mich komplett darauf gefreut, okay, und eben da trainiert und das ist zum Glück gut gelaufen.
Und da warst du beim Probetraining beim TVG?
Genau.
Aber mit wem hast du da trainiert? Nicht mit der ersten Mannschaft?
Doch, mit der ersten Mannschaft.
Mit der ersten Mannschaft.
Michael Spatz, Krischer Hannawald, die Müller-Brüder waren da. Also
legendär. War Matthias Andersson schon da?
Nee, der war noch nicht da.
Weil der kam
erst drei Jahre später. Ich weiß gar nicht mehr. Sorry, Matze, ich weiß nicht mehr genau, wann du gekommen bist. Aber der kam 1, 2, 3 Jahre später.
Okay, okay.
Und dann
hast du da mittrainiert.
Und dann habe ich da mittrainiert.
Wer war Trainer damals?
Michael Roth.
Ah, Michael Roth, Schorle,
Michael
alles
Roth,
klar.
Genau, Michael Roth war Trainer. Und wie gesagt, Gottfried Kunz hat vor allem bei dem Training auch eben zugeschaut, weil die halt gesagt haben, oh, da ist ein junger Torhüter, der kommt hin. Und Schorle habe ich wohl auch irgendwo überzeugt, aber der ist natürlich, also mit einem 16-Jährigen hat er natürlich auch noch gar nichts am Hut, ne? Weil das ist ja dann so weit weg, dass du da spielen könntest, dass ihn das erstmal nicht groß interessiert hat, aber Gottfried Kunz eben hat dann da gesagt, okay, wenn ihr den nicht holt oder wenn ich dafür sorge, dass ihr herkommt, dann mache ich das selbst.
Mhm.
Weil er gesagt hat, okay, da ist Potenzial da. Und
okay,
für die Drittligamannschaft war natürlich dann ein wesentlich schnelleres Thema,
okay,
als für die erste Liga.
Okay, wie schnell hast du dann, also als du in Kirchzell warst, dritte Liga gespielt, dort zur Schule gegangen, natürlich,
ja,
auch, du hast Fachabitur gemacht, richtig?
Ja.
Leistungsschwerpunkt? Wirtschaft. Ja. Wieso lachst du? Wieso lachst du?
Muss man meine Frau fragen.
Wieso? Was sagt die mir dann?
Ich habe keine Ahnung von sowas. Also meine Schulzeit, ich meine, das ist für die jungen Zuhörer, das ist kein gutes Beispiel. Aber dadurch, dass ich eben so früh formuliert habe, ich möchte Handballprofi werden, wie Didi es ja auch angedeutet hat, war dieses volle auf die Karte setzen, Handballprofi werden.
Aber du hast es geschafft, das Fachabi.
Ja, aber ich war auch Zeit meines Lebens eigentlich auf dem Gymnasium und das Abitur habe ich da halt nicht geschafft. Gut, das war immer auch so ein bisschen halt anstrengender Charakter und so, weil ich den Lehrern eben auch oft ins Gesicht gesagt habe, ja, ist mir auch egal, ich werde Handballprofi. Kommt natürlich bei Lehrkörpern nicht unbedingt gut an.
Achso, wenn die zu dir gesagt haben, hey Junge, du musst mal ein bisschen was tun, dann hast du gesagt...
Ja, oder zum Beispiel, wenn es dann hieß, ja, du musst dann heute Abend dich da mal hinsetzen, lernen und sowas. Ja, ich habe Training. Ja, Training kannst du auch mal ausfallen lassen. Nee. Training wird nicht ausfallen gelassen. Und oder zum Beispiel auch mal Schule geschwänzt, wenn die Möglichkeit bestand, morgens beim TVG mit trainieren zu können oder sowas.
Ne? Weißt du, was spannend wird? Du bist doch Papa mittlerweile, ja. Seit Januar, glaube ich, gell?
Ja.
So ein Sohnemann ist es.
Das weiß man nicht.
Ja, weiß man nicht. Okay, ist auch nicht. Für uns. So.
Ich werde natürlich.
Da sprichst du nicht gern Nachwuchs drüber,
nee,
in der Öffentlichkeit. Okay,
nee, das ist.
Aber,
das ist
nur, pass auf, aber vielleicht, das darf ich vielleicht fragen. So, dann, weil ich habe auch eine fast 16-jährige Tochter. Ja, also ich habe mit diesen Themen ja auch zu tun. So, das wird ja dann hochinteressant, wenn der dir dann, wenn er 14, 15 ist und für irgendwas, oder sie oder er ist ja wurscht,
14, 15 raus ist. Willst, ja.
Und dann einen klaren Planer für irgendwas hat, ja, und sagt, Papa, Schule interessiert mich nicht, ja, weil ich mache das und das. Da bin ich dann sehr gespannt, wie du damit umgehst.
Da können das habe ich ja gerade angedeutet, eben in Ansprache an die junge Zuhörerschaft. Es ist natürlich zum einen schon sehr riskant, weil es ist natürlich nie gegeben, dass du es schaffst. Und zum anderen habe ich es eben dann auch mitunter durch die Hilfe meiner Eltern eben und eben auch der Vereine habe ich es natürlich noch geschafft, immerhin. Ja, ein Fachabitur zu machen. Ich habe sogar ein Semester studiert.
Was hast du studiert?
Internationales Management für Spitzensportler. Hat sich angeboten aus dem Wirtschaftszweig daraus.
Ja, ich weiß auch nicht, warum du da so lachst.
Ja, weil eben Wirtschaft eigentlich...
Gar nicht dein Ding ist.
Nee, also bei uns zu Hause macht die Finanzen eben meine Frau. Ja.
Also Gott sei Dank kann man sagen.
Gott sei Dank macht sie die Finanzen. Also ich hab für sowas wirklich... Wenig Nerv gehabt früher. Ja, heutzutage sieht man das natürlich noch ein bisschen anders und denkt sich schon so, vielleicht wäre so ein Studium durchziehen doch auch ganz praktisch gewesen. Aber wie gesagt, für mich hat insbesondere in dem Alter und zugegebenermaßen heutzutage eigentlich immer noch nur eins gezählt und das ist eben Handball.
Handball,
genau. Und damals war das halt so, es gab dann so gewisse bei dem Studium zum Beispiel, warum ich das halt im Endeffekt sein lassen, war, weil es dann so Präsenzphasen gab, wo du dann 2-3 Wochen da sein musstest und das hätte ja bedeutet, dass ich am Mannschaftstraining nicht teilnehmen kann. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe gesagt, ich lasse keine einzige Einheit aus, bei der ich die Chance habe, mich zu verbessern, bei der ich die Chance habe, mich zu präsentieren, bei der ich die Chance habe, ein besserer Torhüter zu werden, weil mit Martin Galier war ja auch ein fantastischer Torhüter da beispielsweise den Rhein beim TVG.
Ehemaliger tschechischer Nationalkeeper.
Genau. Und da habe ich gesagt, ich lasse keine Möglichkeit unversucht und stelle jetzt den Handball, egal bei was, nicht hinten an.
Weißt du?
Aber trotzdem sollte man in die Schule gehen und lernen.
Ja. Das ist meine Message. Gerade noch die Kurve gekriegt. Aber weißt du was? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Nochmal zu dem Thema, das ich gerade schon reingebracht habe. Wenn ich bei meinem Kind dann gleichzeitig sehen würde, dass es das, was es will, mit der Konsequenz und Klarheit verfolgt, wie du das offensichtlich beim Handball getan hast, ja, dann kann ich auch dran glauben, dass das was werden kann, ja? Weißt du, ich kann ja sagen, ich will etwas, aber die...
Wenn du nichts dafür machst, dann...
So, die zweite Frage finde ich viel relevanter. Was bin ich bereit dafür zu tun? Etwas zu wollen, schön und gut, aber etwas zu wollen und nicht bereit zu sein, den und den... Invest zu machen, ja? Ja. So, aber wenn ich das dann sehe, dann ist es wieder was anderes. Aber ich merke mir das trotzdem mal vor. Ich kann ja mal so in 13, 14 Jahren nachfragen.
Machen wir mal.
Wie so die Sachlage ist.
Wie das aussieht.
Aber nur ganz kurzer Exkurs, weil es mich interessiert. Wir wollen dich ja kennenlernen. Das ist ja völlig in Ordnung zu sagen. Ich möchte da nicht in der Öffentlichkeit über mein Familienleben sprechen. Mhm. Warum ist es für dich so wichtig, diese Privatsphäre da zu behalten? Hast du da unangenehme Erfahrungen gemacht?
Oder? Nee, aber ich finde einfach, das ist ein Thema, das gehört halt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Mhm. Also ich meine, es geht hier um mich, um meine Person und nicht, weil ich mich selber in den Vordergrund stellen möchte, sondern ich möchte dann zum Beispiel auch nicht, dass, dass meine Frau dann allzu viel darauf angesprochen wird oder eben mein Kind dann irgendwann, wenn es in die Schule geht oder sowas, um dann auch zum Beispiel nicht Situationen zu erzeugen, die vielleicht unangenehm sein könnten. Ja?
Okay.
Dass man vielleicht, was der ein oder andere vielleicht nachvollziehen kann, eben gegebenenfalls, falls mein Nachwuchs sich dann für Sport entscheidet, immer diesen Schatten mit sich tragen muss, ja, und immer wieder darauf angesprochen wird, so, ey, dein Vater hat aber das und das erreicht, dein Vater war aber so und so. Ja, sondern dass man da seinen eigenen Weg gehen kann und eben auch, dass man irgendwo eben ganz klar sagt, ich bin natürlich eine irgendwo Figur des öffentlichen Lebens und ich liebe es auch über Handball zu sprechen und ich liebe es auch mit anderen Menschen über Handball zu sprechen, aber eben nehme ich mir trotzdem dann auch die Freiheit raus und sage, ja, das, was ich privat mache, das ist erstmal meine Sache und das, was ich dann bereit bin zu teilen, ja, das ist natürlich dann auch, da können wir dann gerne drüber sprechen und sowas, ja, über meine Yu-Gi-Oh!-Leidenschaft oder eben jetzt angedeutet früher Counter-Strike.
Du meinst
Yu-Gi-Oh! Ist so ein Kartenspiel genauso oder heutzutage Call of Duty oder Battlefield oder ähnliches. Ja, das sind natürlich dann Sachen, ich habe ja auch eine Zeit lang gestreamt, habe auch wieder vor, das nochmal zu machen.
Gestreamt, Entschuldigung. Gestreamt,
Livestreams so. Gemacht.
Ja, jetzt habe ich es
gemacht. Damit solltest du ja vertraut sein.
Bin ich, ich habe es tatsächlich akustisch nicht.
Ja, nee, und sowas dann zu machen, ja, das ist dann für mich, aber eben trotzdem behalte ich mir dann vor, eben das ein oder andere dann weitestgehend für mich einfach zu behalten. Nein. Einfach, weil ich denke, das sind Sachen, da muss man ja nicht unbedingt öffentlich drüber diskutieren.
Dein bestes Recht. Ich war nur interessiert an deiner Einstellung.
Also ist jetzt nichts Radikales oder nichts aus, Gott sei Dank, ich klopfe auf mein Holz aufgrund schlechter Erfahrungen oder ähnliches. Ja.
Okay.
So, das Schlimmste dahingehend ist vielleicht, dass mein Bruder mir erzählt hat, dass, als meine beiden Brüder mich mal besucht haben, haben sie logischerweise nach Euskirchen, nach Kiel hoch, liegt Hamburg ja auf dem Weg und dann haben sie ein Auswärtsspiel jetzt letzte Saison geschaut. Und zwei Geschichten mit meinem Bruder. Das eine war dann, dass mein Bruder eben dann in den Zuschauerrängen sah. Jogi hat mir dann zwei Karten besorgt. Ja. Vielen Dank an der Stelle nochmal, Jogi. Und dann haben die das Spiel geschaut und dann wurde mein Bruder natürlich angesprochen, weil er mir relativ ähnlich sieht. Auch von der Figur, so, ja, sind Sie nicht der Bruder von
Andy Wolf?
Okay. Und dann hat mein Bruder gesagt, hat Tobi gesagt, ja. Und er übrigens auch, weil Lukas, mein anderer Bruder, direkt daneben saß.
Okay, verstehe.
Und dann sagte der Fan so, nachdem er meinen jüngsten Bruder angeguckt hat, sagte so, nee, du nicht.
Ja, unangenehm.
Und die andere Situation war witzigerweise.
Aber darüber kann man ja lachen.
Ja, ich sag ja, das ist das Schlimmste, so in Anführungszeichen. Und das, also andere war ganz witzig, hat er mir erzählt, bei der Euro 2024, da haben wir ja gespielt. Und du hast mich ja dann quasi gerade so in den Kabinentrakt oder in diesen Medientunnel gehen sehen. Und mein Bruder dann halt in Zivil oben nach dem Spiel, wollte mit meiner Familie halt rausgehen. Und da hat ihn ein Fan angesprochen und hat gesagt, ey, Herr Wolf, können wir ein Foto machen? Und dann mein Bruder hat gesagt, ja, wir können ein Foto machen, aber Sie wissen schon, ich bin nicht Andi.
Ist das
und dann geil. Hat der ihn so ein bisschen kritisch gemustert. Und dann so gesagt, ja, Andi, können wir jetzt ein Foto machen? Komm schon, ich sag's auch keinem. Und dann wurde ich bin nicht Andi. Und der Fan hat nicht locker gelassen und dann hat mein Bruder halt mit ihm ein Foto gemacht. Weil der andere darauf bestanden hat, dass er ich sei.
Ja, aber das finde ich schon wieder lustig, wie es dein Bruder dann gelöst hat. Da kann man sich ja, ich glaube, also das sind ja in Anführungszeichen relativ harmlose Sachen.
Das sind witzige Sachen, definitiv.
Also wenn man das dann humorig auflöst, ja klar, machen wir ein Foto. So, dann,
ja, klar.
So hat es ja dann offenbar gemacht, dein Bruder.
Ja.
Ja gut, ja, sind alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht, aber ja, so klar. Wie ich dich verstehe, können wir davon ausgehen, du hast ja einen relativ erfolgreichen Instagram-Kanal, ich glaube, du hast 170.000 Follower.
Ja, bin richtig engagiert da, das sieht man, glaube ich.
Naja, aber Tatsache ist, dass du von der Menge der Follower, das ist ja Relevanz, 170.000, ich habe ein paar mehr angeguckt, von den aktiven Spielern. Hast du denn den Account mit den meisten Followern? Also was
von den deutschen Spielern?
Von den deutschen Spielern, ganz genau.
Ja.
So richtig interessieren tut es dich nicht, oder wie?
Was heißt nicht richtig interessieren? Also wie man vielleicht, wenn man meinem Instagram-Account folgt, auch sieht, bin ich jetzt nicht
leidenschaftlich.
Ich denke mir hin und wieder mal, dass ich doch etwas mehr posten könnte. Zum einen bin ich, was das angeht, relativ unkreativ. Deshalb ist ja auch das meiste, was du auf meinem Kanal findest, eben Sachen, die ich dann teile. Von der Daikin HBL, vom THW, vom DHB oder eben, um ein bisschen Name-Dropping zu machen hier, von Kämpfer, von Josera, von Schulz Wöllenstein, also den Partner, mit denen ich arbeite. Ja. Aber das sind ja weniger eigene Posts, wo ich dann irgendwas von mir aus mache,
ja,
weil ich ehrlich gesagt überhaupt das überhaupt nicht so im Kopf habe. Also es gibt ja wirklich Menschen und ein Stück weit, jetzt beneiden wir ein zu großes Wort, aber muss ich sagen, schon Respekt und Anerkennung für die, die das dann machen und können, dass sie zum Beispiel eine Alltagssituation finden, wo sie dann einfach ein schönes Foto machen aus einer guten Perspektive, das auf ihrem Kanal hochladen und sagen, oh, diesen Moment habe ich jetzt mit meiner Followerschaft geteilt. Aha, aha. Ich komme oft dann auf solche Ideen, 3 Tage später denke ich so, oh, da hätte ich ja mal ein Foto machen können. Und wenn ich das Foto mache, da ist meine Frau auch die schärfste Kritikerin, dann sieht das meistens halt genau so aus, wie es nämlich nur ist, unprofessionell. Und da sage ich, dann nehme ich lieber Abstand davon, bevor ich mich da irgendwie zum Deppen mache mit irgendwelchen Uploads, ja. Bin einfach sonst eher der Typ hat für Kommunikation, für mal einen dummen Spruch oder sowas und nicht unbedingt so den perfekten Moment einzufangen, den auf Instagram zu teilen. Ah, okay. Abgesehen davon, dass ich dann halt auch das ständig vergesse, irgendwas hochzuladen. Mhm. Also wenn Kevin Gerwin mich dann auch an die Verpflichtung oder sowas nicht erinnern würde oder ich eben die Benachrichtigung von Instagram bekäme, ey, du wurdest gerade auf einem Beitrag markiert, dann sähe das noch mal aus auf dem Kanal.
Wo du ihn gerade ansprichst, Kevin Gerwin, er ist ja, also der ein oder andere Handballfan wird ihn kennen, als Hallensprecher.
Ich gebe dir aber auch diese Überleitung so, ne?
Bei den Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel, auch schon für die Nationalmannschaft natürlich was gemacht, ja, so.
Ja, ist Hallensprecher
auch. Arbeitet
man kennt seine Stimme.
Ja, man kennt ihn.
Er ist der Lustige von denen.
Ja, aber das seit Jahren zusammen. Ja. Ja. Er ist so, was hat er für eine Funktion? Wie würdest
ich nenne ihn gerne meinen Medienmanager.
Dein Medienmanager.
Also er managt in der Regel dann halt Anfragen über potenzielle Zusammenarbeit, Partnerschaften oder eben auch über gewisse Podcasts.
Zum Beispiel, also sagen wir es mal so, er war nicht ganz unbeteiligt an dem Zustandekommen unseres kleinen
Tetra-Tets. Hat mich unter den Bus geworfen, genau so nämlich.
Wofür ich sehr dankbar bin und ich freue mich auch, dass er uns eine kleine Sprachnachricht geschickt hat.
Tag, ihr beiden. Ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß im Podcast. Schön, dass ihr euch gefunden habt. Andi, du kannst dem Markus doch vielleicht auch mal ganz kurz Yu-Gi-Oh! Erklären.
Siehst du, hat er schon angedeutet, ja.
Das er kennt dann, mich so gut. Ich weiß nicht genau, wie lange der Podcast werden soll. Zu lange. Aber 40 Minuten wären dann sicherlich schon mal festgefüllt. Und Markus wird dann vielleicht auch jemand, der Yu-Gi-Oh! Lieben lernt. Ansonsten möchte ich die Möglichkeit vielleicht mal einmal ganz kurz nutzen und dir, Andi, auch einfach mal Danke sagen, so für die letzten Jahre. Finde, wir haben viel erlebt und würde das nicht missen wollen. Und nutze diese Möglichkeit jetzt einfach mal, um dir das zu sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass wir so gute Freunde und Geschäftspartner geworden sind. Also, viel Spaß euch noch. Macht's gut.
Dass wir beide auch zusammen Geschäfte machen, das kannst du eigentlich auch keinen erzählen.
Ja, vielen Dank für die Nachricht, Kevin. Also ich sehe hier gerade, schockiert, die Zeit rennt. Ja. Ich habe nur so viel auf dem Zettel, aber ich gebe dir jetzt nicht 40 Minuten, aber 2 Minuten für dieses Yu-Gi-Oh! Was ist das?
Yu-Gi-Oh! Das ist
Yu-Gi-Oh!
Das ist 2 Minuten. 2 Minuten, oh Gott, ich stopp die Zeit. Nein, also letztendlich ist das ein aus Japan stammendes Kartenspiel. Sehr vielen, insbesondere meiner Generation, wird das ein Begriff sein, weil das eben aus einer Anime-Serie kommt, die wir quasi ab einem gewissen Alter alle als Kinder gesehen haben. Mhm. Und es ist ein Kartenspiel, das ist so ein bisschen so der Insider in dem Spiel, ist so a children's card game, also ein Kinderkartenspiel so. Ja. Wenn du dir aber die Regeln mal durchliest oder versuchst zu verstehen, dann wirst du sehen, dass es alles andere als nur für Kinder ist.
Aha, verstehe.
Ist auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, ein sehr interessantes Kartenspiel, das ich leidenschaftlich betreibe. Auch ein Sammelkartenspiel, was dann auch eine Sammelleidenschaft inkludiert. Und ich habe auch schon an Turnieren teilgenommen, wie beispielsweise der Deutschen Meisterschaft, wobei wenn du ein Ticket kaufen musst, dich nicht qualifizieren. War semi-erfolgreich, aber plane in Zukunft auch da ein bisschen erfolgreicher zu werden.
Schöner Abriss. So, jetzt habe ich zum ersten Mal davon gehört, jetzt kann ich mich auch damit beschäftigen. Ja?
Oder viel Spaß dabei.
Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir waren ja eigentlich bei Kirchzell und Großwaldstadt und
weil sind wir irgendwie jetzt, abgebogen,
weil, ja. Ja, wir sind, aber weißt du, ich sehe es so, die Themen kommen, wie sie kommen, man soll die Feste feiern, wie sie fallen und wir sind ja ganz entspannt hier, wir haben ja keine Agenda abzuarbeiten, wir wollen möglichst viel von dir erfahren und hängen ein bisschen mit der Zeit. Ich kann euch sagen, nur mal ganz kurz Ausblick, in einer Dreiviertelstunde ist hier Mittagessen Und da muss der Mann natürlich hin. So, das ist unser Zeithorizont.
Ich verlasse mich auch voll auf deine Aussage, weil ich nicht nachgeguckt habe.
Hat man zu mir gesagt. Also es ist, schieb's auf mich, kein Problem. Weißt du, wenn Alfred dann schimpft, kannst du ihn zu mir schicken. Ich habe schon so oft von ihm einen Einlauf bekommen. Insofern, den verstehe ich auch noch. Ja. Aber
einen vielleicht kurzen provozierst Satz, dann extra.
Einen kurzen Satz noch zu deiner Zeit. Du hast ja dann dein erstes Bundesligaspiel gemacht, mit 18 schon beim TV Großwaldstadt. Steht
zumindest hier. Ich glaube, ich bin 19 geworden. Nee, doch. Oh, war das im Februar? War es kurz bevor ich 19 wurde?
Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Also du hast auf jeden Fall dein erstes Bundesligaspiel beim TV Großwaldstadt
gemacht. Nee, mit 19. Es war 2011 in Dormagen, meine ich. Oder?
Ist wurscht. Hier steht mit 18, habe ich so völlig...
Ja, das war 19.
Ist ja egal. Aber gut,
ist ja Haarspalterei.
Ist auf jeden Fall beim TVG gewesen. Wie schaust du da zurück auf diese Zeit?
Ja, natürlich mit Demut und eben auch Dankbarkeit für die Chance, die mir da gegeben wurde, weil ich ja eben dann in der Saison 2010/2011 im Bundesliga-Kader stand, als am Anfang der Saison nur in Anführungszeichen Nummer 3, mit wenig Ausblick auf Spielzeit. Aber dann
Martin Galia hast du schon gesagt, Matthias Andersson kam dann
in dem Jahr? da war Matthias Andersson noch da.
Ja, okay.
In dem Jahr Matthias Andersson, die natürlich klare Nummer 1. Ja. Und Markus Toni Rominger.
Ja, erinnere mich.
Ist natürlich auch noch ein Begriff.
Ja, klar.
Ist ja auch heute noch im Handball engagiert.
Spielervertretung.
Er war die Nummer 2. Genau. Eine in den hinter den Kulissen sehr wichtige Figur. Insbesondere für Spieler. Der hat sich dann eben quasi bereit erklärt, in Anführungszeichen, nochmal eine gewisse Zeit hinten dran zu hängen, weil natürlich jetzt in der Situation der TVG war, wo es dann halt auch schon den Klassenerhalt ging. Sich bereit erklärt, nochmal ein halbes Jahr dran zu hängen sozusagen, um dann quasi mit sicherzustellen, dass man in ruhigen Fahrgewässern sich bewegt zur Jahreswende, also zum Rückrundenauftakt. Ja. Und das ist gelungen, natürlich eben mit Matthias Andersson im Tor. Dann Spielern wie Stefan Knehr, Steffen Weinholz, Sven Jakobsen, war das dann auch nicht allzu schwer, sage ich mal, weil es natürlich dann auch insbesondere später noch absolute Top-Spieler wurden. Und hat dann quasi zum Jahreswechsel seine Karriere beendet, hat sich dann seiner Architektur, Karriere gewidmet und hat mir dann die Chance gegeben, als Nummer 2 spielen zu können. Und dann habe ich da meine ersten Schritte in der Handball-Bundesliga an der Seite von Matthias Andersson machen können.
Mhm. War es dann bis 2013 beim TVG?
Genau.
Dann kamen 3 Jahre bei der HSG Wetzlar, die für dich
sehr erfolgreich liefen,
sehr erfolgreich waren.
Ja, insbesondere durch die Arbeit von Jasmin Kamčić an der Stelle.
Der immer noch mal ein riesen Dankeschön,
genau. Und der hat ja auch noch den einen oder anderen Top-Torhüter ausgebildet.
Das kann man
und wohl
sagen.
Und davor auch schon, Also der wirklich fantastische Arbeit geleistet hat, der für mich auch sehr, sehr wichtig war, weil ich von ihm wirklich noch mal gelernt habe, diesen Sprung zu machen von einem Jugendtorhüter zu einem Bundesliga-Torhüter, das muss man ganz klar sagen. Und mir auch die Möglichkeit hat, noch aufgezeigt hat, mich noch weiterzuentwickeln. Also eigentlich tatsächlich das perfekte Ventil für meinen Ehrgeiz auch gewesen ist, weil wir wirklich sehr, sehr viel miteinander gearbeitet haben in der Zeit. Deshalb war für mich natürlich auch eben, was ich auch sagen muss, ich hatte in meiner Karriere immer wieder Glück, dass ich gefühlt immer, wenn ich bereit war, den nächsten Schritt zu machen, hat sich die Möglichkeit aufgetan für mich. Ist eine Tür aufgegangen, durch die ich durchtreten konnte. Mhm. Ja, und so war das eben auch bei der HSG, dass ich gerade in meinem ersten Jahr sehr viel mehr Einsatzzeit bekommen habe, als ursprünglich angedacht war. Und die Chance habe ich dann halt genutzt und habe mich dann da durchsetzen können.
Ja, das begegnet mir immer wieder, dass du natürlich als junger Spieler auch in entsprechenden Momenten das Quäntchen Glück haben musst. Ja? Dass die Konstellation dort, wo du halt gerade bist, sich so ergibt, dass du die Chance bekommst zu spielen.
Ja, bei mir war es halt, es hört jetzt ein bisschen makaber an, aber gefühlt jedes Mal, wenn ich bereit war, so den nächsten Schritt zu machen, hat sich einer meiner Torhüter-Kollegen leider...
Ich weiß, was du meinst,
aber so hat ist halt es verletzt. Oft.
Also
so
ich
ist
war, es ja tatsächlich auch jedes Mal komplett unbeteiligt.
Ja, ja, aber in Kirchzell zum Beispiel war die Tatsache, da bin ich gerade 17 geworden und hatte quasi das Alter, um im Männerhandball Handball zu spielen. Und die eigentliche Nummer 2 hat sich beim Fußball, ich war auf der anderen Seite der Hälfte, bevor hier böse Stimmen aufkommen, auf der anderen Seite des Spielfelds, hat sich bei einer unbeholfenen Grätsche das Schien- und Wadenbein gebrochen.
Ja,
ja, also ekelhaft. Ja, und auch schlimm für ihn, so, ja. Und dann hatte ich aber die Möglichkeit auf einmal, als Nummer 2 in der dritten Liga zu spielen. Ja, dann eben die Situation Markus Rominger, dass er dann quasi, er beendet seine Karriere. Ja. Dass ich da auch wahrscheinlich auf der prekären Situation, auf die Finanzen bezogen beim TVG, nicht das Geld war, die Matthias Andersson noch einen gestandenen Torhüter zu holen, sondern dass er gesagt hat, okay, das ist unsere klare Nummer 1 und dann gehen wir ab der Rückrunde eben mit dem Talent rein.
Ja.
Ja. Dann bei Wetzlar dann eben hatten Magnus Dahl, der dann von Ciudad Real kam,
ja,
hat sich direkt eine Knieoperation unterzogen. Da konnte ich dann erstmal in Wetzlar mich zurechtfinden, ja, und konnte mich dann da durchsetzen. Mhm. Und so zog sich das dann mehr oder weniger durch.
War es dann offensichtlich in den richtigen Phasen am richtigen Ort, sowohl Kirchzell TVG als auch dann danach bei der HSG Wetzlar, wo du ja echt durchgestartet bist. In diese Zeit fällt die Europameisterschaft 2016,
absolut,
wo du wirklich zum internationalen Star aufgestiegen bist, mit diesem völlig überraschenden Titelgewinn damals. Das war ja auch völlig crazy. Also das vergisst man und verklärt man ja auch gerne im Nachhinein, aber das war damals eine gottverdammte Sensation.
Ja, wir sind ja eigentlich nur durch eine Wildcard überhaupt zu dem Turnier 2015 gekommen.
Richtig, die Weltmeisterschaft
in Katar. Weil Bob Hanning dafür gesorgt hat, dass wir da eine Wildcard bekommen haben.
Danke, Bob. Ja,
unter anderem, genau, vielen Dank, Bob. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Also ohne Bob wäre das auch nicht möglich gewesen. Und dann von diesem Turnier 2015, wo ja man dann wieder das Gesicht der deutschen Nationalmannschaft gezeigt hat, wo man natürlich unter sehr besonderen Umständen ausgeschieden ist bei dem Turnier. Dann eben durch die Platzierungsspiele die Chance bekommen hat, sich für die EM zu qualifizieren. Ja. Diese Chance dann genutzt hat und dann letztendlich bei diesem Turnier überhaupt spielen durfte. Und da ist natürlich dann unser aller Stern aufgegangen. Ja.
Die Bad Boys
erstmal dabei waren, genau, die Bad Boys damals.
Von Dago Sigurdsson.
Ja.
Die ganz nebenbei bemerkt, die waren gar nicht so bad. Ich glaube, genau deswegen hat sich.
Oh ja, der eine oder andere.
Würdest du sagen, dass du ein Bad Boy bist? Auf eine gewisse Art und Weise?
Ja, also ich sag mal, es gibt vielleicht auch die eine oder andere rauere Formulierung, wenn man untereinander ist.
Genau, andersrum gefragt. Was wäre denn ein Bad Boy-Aspekt an dir?
Ich denke, dass halt dieser Ehrgeiz, den wir schon angesprochen haben, schon sich dann teilweise auch auf dem Spielfeld gerade früher in dieser Emotionalität widerspiegelt, die dann auch teilweise schon eine gewisse Aggressivität beinhaltet. Also zumindest im Torhüterspiel natürlich jetzt nicht gegenüber Gegenspielern, nicht mit Anpöbeln und sowas, was sich absolut nicht gehört oder was genauso schlimm ist, diese Schauspielerei oder dann irgendein theatralisches Anzeigen über etwaige Kopftreffer. Ja, an der Stelle einfach wollte ich nochmal loswerden, weil mich das nervt. Aber eben dann hat auch jedenfalls in Streitgesprächen eben mit Abwehrspielern oder sowas, sieht man ja auch des Öfteren, dass ich da auch nicht davor zurückschaue, auch mal den einen oder anderen anzuschreien.
Ja,
okay. Ja, ist natürlich dann auch schon so ein bisschen in so eine Bad Boy-Richtung.
Gut, das kann man in die Kategorie packen, was du davon hältst, wenn Torhüter überdeutlich anzeigen, wenn der Ball sie am Kopf berührt hat.
Das noch faszinierender finde ich,
kommt auch,
Entschuldigung, mein Respekt, aber wenn du am Kopf getroffen wurdest, der Ball geht rein. Was lamentierst du denn dann da? Also, dass der Ball drin ist und der Ball hat dich am Kopf gestriffen oder was? Also das geht mir im Moment richtig auf den Keks, wenn der eine oder andere Kollege da.
Beobachtest du das, dass das?
Ja,
dass
ich schaue unfassbar viel passiert. Bundesliga, unfassbar viel Champions League und.
Nimmst du das so wahr, meine ich, ja?
Ja, ich
weiß das. Du kannst das natürlich aus deiner Erfahrung als Torhüter, glaube ich, noch tausendmal besser einschätzen als Nicht-Torhüter.
Also es ist schlimm,
unfassbar, jetzt, wenn du so ein Ball ins
Gesicht kriegst. Wie schlimm das jetzt kriegst. Wirklich war und ist. Ja, das zum einen, aber ich meine, es ist gerade im Training, sag ich dir, es ist unheimlich nervig, wenn du so einen Ball ins Gesicht bekommst in einem Training oder sowas.
Absolut.
Pöbel ich denjenigen dann auch öfter mal an und bin dann sauer. Aber dieses, wenn man so einen Leger ins Gesicht bekommen hat, oder teilweise haben wir auch schon Szenen gesehen, wo einer den Ball an den Oberarm kriegt und schreit dann theatralisch und fasst sich an den Kopf und möchte ihm schließlich signalisieren, oh, guck mal, ich bin am Kopf getroffen worden, damit der andere eine progressive Strafe erhält. Das finde ich, das hat im Handballsport nichts zu suchen. Okay. Das ist etwas, das gehört in andere Sportarten, genauso wie diese Theatralik, die inzwischen so ein bisschen leider, muss man ganz klar sagen, Einzug gehalten hat im Handball, bei jedem Kontakt anzufangen zu schreien. Es gibt da wirklich Experten, bei denen ist es unfassbar unerträglich, weil bei jedem Kontakt sofort lamentiert, geschauspielert, geschrien wird, um dann eben den Schiedsrichter dazu zu bewegen, eine für dich vorteilhafte Entscheidung zu treffen. Es ist schade, dass das oft da funktioniert, aber ich finde, da sollten wir vom Handball eigentlich wieder wegkommen, dass wir wieder das genießen können, was wir eben sind als Sportart, emotional, kräftig.
Auch hart.
Und hart, aber fair, das ist wichtig. Natürlich, wenn du im Gesicht getroffen wirst mit einer Hand oder sowas, dann tut das weh, auch wenn der Ball dich voll im Gesicht trifft und du gehst manchmal runter, manchmal ist es halt unvermeidlich, weil die Bälle dann wirklich mit Wucht kommen, dann ist es das. Aber was zum Handball eben auch dazugehört, ist dann zu sagen, boah, das tut weh. Das nervt vielleicht natürlich auch sauer auf den Gegenspieler sein, aber trotzdem shake hands und weiter geht's. Ja, vielleicht mal den einen oder anderen so Spruch, so, was machst du da? Ja, ohne beleidigen werden, so, was machst du da? Warum schießt du da hin oder sowas? Gehört dann natürlich auch im Zuge der Entrüstung dazu. Aber nicht dieses bei unnötigen Sachen einfach schreien, lamentieren, nur um eine 2-Minuten-Strafe zu ziehen. Das ist unfair und das gehört nicht in den Handball.
Ja. Also, man merkt, dass es dir sehr wichtig ist, das Thema. Ja, also es war gerade ein flammendes Plädoyer an die Handballfairness von Andy Wolf. Schön, dass das im Rahmen von Hand aufs Herz passiert ist. 2016, der erste Wechsel zum THW Kiel. Ja. Das war natürlich damals eine Riesensache. Ich glaube, für dich auch was ganz Besonderes.
THW war immer mein Traumverein, das habe ich immer ganz klar gesagt. Ja. Und insbesondere, was mir schon immer imponiert hat, war dieser Ruf des THW Kiels als absolut professionelle Institution, bei dem gesagt wurde, dass teilweise das Training noch härter sei als das Spiel selbst, weil die Leute, die da waren, halt die absolute Elite darstellen. Ja, oder also weil der THW Kiel halt
das neben war jahrzehntelang so.
Neben dem FC Barcelona der Verein mit dem Renommee schlechthin ist. Deutscher Rekordmeister, ja, auch gar nicht so lange her, das muss man sich vor Augen führen, dass sie die Champions League auch schon wieder gewonnen haben. Ja, auch die deutsche Meisterschaft.
2020.
Das fühlt sich für THW-Fans immer natürlich, wenn man da ein, zwei Jahre die Meisterschaft nicht gewinnt, fühlt sich das ewig lang an. Aber ich weiß nicht, die Jungs haben, glaube ich, 23.
Das 23 waren sie letztes Mal Meister.
Ja, und das ist eben genau dieses Niveau, was man beim THW, was ich auch so liebe, dass da zwei Jahre der Titel nicht gewonnen wird und dann ist da schon dieses Gefühl, es ist ewig her, wir müssen mal wieder. Also letztendlich, das ist der Verein, ja, wo du sagst, wenn du an die absolute Spitze kommen möchtest, dann ist das der richtige Verein.
Ja.
Weil da eben diese Klasse einfach großgeschrieben wird. Und das nicht nur von der sportlichen Seite, sondern eben auch von dem Ganzen drumherum. Mhm. Ja, mit Frau Sabine Holdorf-Schuster in der Geschäftsstelle angefangen, die da wirklich also höchst professionelle Arbeit seit Jahrzehnten macht, die ihresgleichen sucht einfach. Also dieser gesamte Verein, ja, natürlich jetzt auch weitergeführt von Viktor und Dr. Marc Weinschlag und so weiter und so weiter. Philipp eben auch, der das ja absolut lebt, ist es nach wie vor ein Verein, der ganz, ganz besonders ist, weil da eben eins zählt und das ist gewinnen, 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 aber das eben auch in einem Umfeld, das dich nicht hängen lässt, wenn du es brauchst, sondern höchst professionell ist und dann eben dafür sorgt, dass du dich voll und ganz auf deine maximal sportliche Leistung konzentrieren kannst.
Ich rechne gerade, 3 Jahre damals, 2016 bis 2019, jetzt im zweiten wieder nach der Rückkehr, 4,5 Jahre, also 4 gesamte Spielzeit mit dem THW, du bist noch nicht Meister geworden. Andi!
Ja, das habe ich ja schon mehrfach gesagt.
Was ist hier los?
Ich weiß es auch nicht, vielleicht bringe ich Unglück. Ja, das kann es natürlich sein. Also,
ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ja,
ja, also.
Aber das natürlich.
Abzustreiten ist es jetzt erstmal nicht. Also, jetzt sind wir auch schon wieder 3 Punkte hinten dran. Ne? Also. Ja, ich hab's auch mal in der Doku schon angesprochen. Es gibt, glaube ich, nicht viele Spieler, die so verhältnismäßig lange da waren und nicht Meister wurden. Und das ist mitunter, glaube ich, auch eins meiner größten Ziele in meinem Leben jetzt noch, mit dem THW Kiel Meister zu werden. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, es nagt schon an mir. Jetzt, es bereitet mir keine schlaflosen Nächte, aber ich werde natürlich auch insbesondere beim THW natürlich gerne mal aufgezogen, ne, weil da sitze ich ja größtenteils mit Leuten zusammen, die schon Meisterschaften gewonnen haben und nicht nur eine, dass ich dann einer von denen bin, die da sitzen, immer noch ohne, obwohl ich eben schon auch eine gewisse Zeit da war.
Ja, klar.
Und das will ich unbedingt ändern.
Also ich kann mir, wenn du das so schilderst, ich kann mir in etwa vorstellen, was es dir bedeuten würde, mit dem THW Meister zu werden. Du hast ja noch einen Vertrag bis 2028, glaube ich, so. Und plus X bist ja noch, also für einen Torhüter bist du ja noch
jung, genau.
Ein junger Hüpfer.
Ja? Fischi an der Stelle,
hör gut zu. Fischi da, ja, den können wir direkt vergessen.
Fischi, Freihöfer, aufgemerkt, Jungs.
Damals war natürlich die Situation, du aufstrebender Torhüter, ja, gerade Europameister geworden, Olympia Bronze, Riesenansprüche, Riesen-Ehrgeiz, dann kommst du zum THW und hat ein gewisser Niklas Landin war auch da, ja.
Nicht so schlecht, der Mann, ne?
Nicht so schlecht. Jetzt mal, und der war ja also auch in seiner absoluten Prime, also seit 20 Jahren in seiner Prime.
Wann war der das nicht?
aber jetzt in meiner Erinnerung, Andi, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber es war auch nicht immer leicht für dich in der Konstellation.
Wie schaust du da heute drauf zurück? Es war tatsächlich gar nicht so sehr an dem Sportlichen per se, was da im Argen gelegen hat, sondern es waren ja, das wurde ja auch schon viel darüber diskutiert, es war diese Geschichte drumherum. Ja, weil dann eben, wie gesagt, ich habe gesagt, wie der THW arbeitet, was es heißt, beim THW zu sein, ja, wofür der THW spielt, steht. Und dann gab es eben eine Zeit, wo dann auf einer sehr entscheidenden Position jemand gearbeitet hat, der genau diese Werte nicht vertreten hat. Was für mich in dem Moment vollkommen undenkbar war. Ich war ja eben auch jung und ich war komplett heiß auf alles. Und da wurden dann halt Versprechungen gemacht von dieser einen Person, die dann quasi so ein bisschen das Ganze vergiftet hat. Nee, da muss ja auch nicht alte Sachen wieder hochholen. Mhm. Aber das hat dann die Atmosphäre so ein Stück weit vergiftet. Das lag nie an Niklas oder der Mannschaft oder dann auch an Alfred oder sowas, sondern das war diese eine Person, die das halt komplett vergiftet hat und die natürlich dann auch mich zu Aussagen und Situationen bewogen hat, die ich natürlich jetzt im Nachhinein auch anders, mit mehr Erfahrung anders selber hätte auffassen können. Ja, was natürlich dann eben auch der Hitzigkeit der, in Anführungszeichen, Jugend noch geschuldet war, die dann dazu geführt hat, dass ich mich dann halt leider relativ schnell wieder verabschiedet habe, nach nur, in Anführungszeichen, 3 Jahren. Aber mit Niklas beispielsweise habe ich auch heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, weil für mich war schon immer klar, ich hab sportlich vor ihm riesen Respekt, er ist auch ein fantastischer Mensch, also auch menschlich absolut Respekt vor ihm, wir sind immer gut miteinander ausgekommen.
Also wenn ihr euch jetzt seht,
ja, wir, also
alles okay.
Absolut, also wir hatten ein super Verhältnis miteinander und ich freue mich nach wie vor, ihn zu sehen und habe mich auch gefreut, dass er es danach geschafft hat, zweimal Welthandballer zu werden und alles, ja. Mhm. Und wir hatten natürlich für viele, sagt man, eine Konkurrenzsituation, aber das habe ich so nie wahrgenommen, sondern ich habe gesagt, wir sind Teil einer Position und wir kämpfen quasi auch beide um das Gleiche, und zwar der Beste der Welt zu werden.
Okay.
Und das aber trotzdem in aller Freundschaftlichkeit. Da gab es kein böses Blut, da gab es keine hinter dem Rücken Aktion oder ähnliches, sondern das war einfach nur, wir spielen halt im gleichen Verein, auf der gleichen Position, wir wollen beide immer auf der Platte stehen. Mhm. Aber deshalb, es war auch damals schon so, wenn der andere gut gespielt hat, dann haben wir uns für den anderen gefreut. Was natürlich nicht heißt, dass man gerade in dem Alter nicht selber hier und da mal spielen wollte.
Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich meine, was du gerade skizziert hast, du willst den Namen der Person nicht nennen. Das ist jetzt natürlich schwer einzuordnen, was da genau passiert ist.
Wie gesagt, alte Sachen muss man auch nicht mehr wieder hochholen.
Das ist deine
Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt nochmal die Chance habe.
In einer anderen Konstellation, ohne diese Person.
Genau, und das beim THW nochmal so zu starten. Und man muss auch sagen, ich hatte trotzdem eine sehr schöne Zeit mit den Jungs. Deshalb war ja auch, als ich jetzt die Möglichkeit hatte, wieder zum THW zurückzukehren, gab es für mich nichts anderes, als das zu realisieren.
Wo du es gerade ansprichst, du wurdest ja auch mit dem SC Magdeburg kurz in Verbindung gebracht.
Da habe ich ein Interview von Benno Wiegert gesehen, der hat das als absolutes Märchen abgetan. Also,
okay.
Da möchte ich natürlich einem zweifachen Champions-League-Siegertrainer nicht widersprechen.
Was denn? Ist ja ganz gut, wenn man auch den anderen Direktbeteiligten hier sitzen hat. Den kann man ja dann auch direkt fragen. War das ein Märchen?
Also wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, dann würde ich ja Benno unter den Bus werfen. Das mache ich natürlich nicht.
Gut, aber du hast auch nicht gesagt, es war ein Märchen.
Das hast du jetzt in meine Worte reininterpretiert.
Nein, ich habe das nur
festgestellt. Ich habe gesagt, dass Benno gesagt hat, das ist, also nicht genau Märchen hat er gesagt, sondern er hat, glaube ich, gesagt in einem Spaziergang, dass er solche Gerüchte natürlich auch im Internet sieht und dass er dann über sowas lacht. Und ich glaube, das ist alles, was wir darüber sagen müssen.
Also komm, soll sich jeder seine eigene Meinung bilden, das ist eh Vergangenheit. Ich glaube, da können wir uns schon drauf verständigen, der SCM ist auch ein ziemlich cooler Verein, ne?
Der SCM ist auf jeden Fall im Moment ein sehr, sehr erfolgreicher Verein.
Das kann man sagen.
Mit einer wirklich sehr starken Identität und der natürlich auch dieses Jahr der wahrscheinlich härteste Stolperstein auf dem Weg zu einer potenziellen Meisterschaft darstellen wird.
3 Jahre THW, 2016 bis 2019 und dann der Wechsel nach Kielce. Mhm. 5 Jahre in der polnischen Provinz. Das darf, das meine ich
überhaupt nicht. Kann man durchaus so sagen.
Meine ich überhaupt nicht despektiert. Einfach,
ich meine, Kielce hat auch 200.000 Einwohner, aber.
Aber es ist schon ein bisschen.
Ist schon ein bisschen
ab vom Schuss.
Anderthalb Stunden oder sowas nach Warschau.
Das war ja auch die Zeit, wo man in Deutschland logischerweise dann ein bisschen weniger dann von dir wahrgenommen hat. Logisch, hat
was Champions ja auch League wünschenswert war, ja.
Hat ja ganz gut getaugt, oder?
Ja, ich meine, ähnliche Situation hat man jetzt zum Beispiel mit Juri Knorr, der das ja auch so formuliert hat. Und gerade nach so Geschichten wie halt damals, wo das dann, was wir eben schon angerissen haben.
Also war das ein Aspekt für dich, bei der Entscheidung nach Kielce zu gehen?
Ja, also das war ein schöner Nebeneffekt. Also die reine Entscheidung war für mich einfach nur, dass ich in Kielce halt das Angebot bekommen habe, als Nummer 1 Torhüter bei einem ambitionierten Champions-League-Club zu spielen. Mhm. Und das habe ich natürlich dann, ich habe ja immer gesagt, dass für mich dass das Sportliche immer im Vordergrund steht. Und da habe ich einfach die Chance gesehen, dass es in Kielce sehr gut sein kann, weil ja auch mit Slawomir Schmal auch ein ehemaliger Welthandballer da zu der Zeit noch Torwarttrainer war, ja. Und mit dem wollte ich auch unbedingt zusammenarbeiten.
Ja, ja. Wie war das Leben 5 Jahre da in Polen?
Es war schön. Es war natürlich etwas einsamer als in Deutschland, weil die Familie sehr weit weg war, weil man auch etwas mehr Zeit hatte als in der Bundesliga. Weil in der polnischen Liga, ich meine, das hat man jetzt zuletzt auch beim Spiel gegen Ostrów gesehen, oder Ostrowia, dass
in der European League,
genau,
ja.
dass die polnische Liga nicht so stark ist, wie die Bundesliga es ist. Das heißt, es gab öfter Rotationen, was mir ehrlich gesagt auch gut getan hat, insbesondere physisch natürlich, weil die Spieler halt nicht eine Herausforderung darstellten, wie es jedes Bundesligaspiel tut.
Ja.
Und deshalb war es für mich eben auch sehr schön nach den 5 Jahren dort, wo wir auch natürlich erfolgreiche Zeiten hatten mit 2 Champions League Finalteilnahmen, ja. Leider 2 Niederlagen natürlich. Ja,
ja. Schön, dass du wieder die Vorlage gibst an
dich. Ja,
du hast 2 Champions League Finals gespielt.
Yay.
wie sehr hängt dir das noch nach? Also nicht deine persönliche Leistung, sondern einfach diese beide verloren zu haben.
Ach, tut schon so ein bisschen weh. Also wenn du danach im dritten Jahr noch eins gewonnen hättest, dann hättest du halt gesagt, ja, ärgerlich, die ersten beiden haben hauptsächlich nochmal gewonnen, aber Stand jetzt kein Champions-League-Sieger, kein deutscher Meister. Sieht ein bisschen traurig aus in der Trophäenvitrine.
Man kann es andersrum formulieren. Du hast noch Aufgaben zu erledigen.
Auch. Das ist auch so die Sichtweise, die ich auch habe. Das formuliere ich auch ganz klar, dass ich das noch gewinnen möchte.
Ja, klar.
Habe ich noch nicht aufgegeben. Mhm. Aber klar, diese beiden Finals sind natürlich sehr, sehr bitter. Insbesondere das gegen Magdeburg, wo wir mit 5 Toren führen. Und das Spiel dann trotzdem, unter welchen Umständen auch immer, wieder hergeben, tut natürlich schon sehr, sehr weh. Auch davor das Jahr, das verlorene 7-Meter-Werfen gegen den FC Barcelona. Gibt angenehmere Arten und Weisen zu verlieren. Ja. Ich meine, wir haben uns immer gut verkauft und es waren tolle Spiele, spannende Spiele. Und der SCM hat es auch verdient, aber letztendlich hatten wir trotzdem auch in dem Spiel alle Chancen, ja, das Spiel siegreich für uns zu gestalten. Haben wir leider nicht getan. Und so hat der SCM 2 Champions League gewonnen und ich noch gar nicht. Gut, 3-mal haben sie es, glaube ich. Aber in jüngster Vergangenheit.
Da sind noch Rechnungen offen, Andi. Da sind noch Rechnungen offen. Hast du eigentlich Polnisch gelernt?
Tak mówię po polsku.
Ach so, ja, ganz ja, genau.
Wie gut ja, ich spreche Polnisch. Ja, also ehrlicherweise nicht besonders gut. Ich kann mich unterhalten. Mhm. Ich kann auch flüssig Polnisch sprechen. Aber um wirklich offenkundig zu sagen, ich spreche diese Sprache, sage ich ganz ehrlich, fehlen mir mannigfaltige Grammatikkenntnisse, weil die Grammatik unfassbar komplex ist.
Okay.
Und über Handballsachverhalte, Interviews und sowas, das ist alles kein Problem. Hier und da fehlt natürlich gegebenenfalls Vokabular, aber die richtig angewandte Grammatik würde ich mir niemals anmaßen zu beherrschen.
Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst, wie sich 2 auf Polnisch, also 2...
Kommt aufs Thema an. Also wenn es ein Thema ist, in dem ich einigermaßen bewandert, okay, bin oder von dem ich schon
wo du den Wortschatz einigermaßen
drauf hast. Kann ich schon mal verstehen, worum es geht.
Okay.
Aber also ich kann jetzt nicht komplett zufällig in jedwede Konversation auf Polnisch einsteigen und sofort wissen, worum es geht. Aber insbesondere in dem Handballkontext, wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele schaue oder sowas, dann kann ich dir schon danach sagen, was hat der Kommentator jetzt gesagt?
Okay. Ah, interessant. Wirklich interessant. Also finde ich auch cool, dass du es gelernt hast.
Das heißt, ist für mich aber auch wieder so ein Anspruch des Professionellen. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann sage ich, also in dem Fall nach Polen, wenn ich nach Polen wechsle, dann ist es auch meine Pflicht, dass ich Polnisch lerne. Mhm. Das ist ein Zeichen des Respekts gegenüber unseres Berufs, aber auch eben der polnischen Bevölkerung, dass wenn ich in diesem Land lebe, dass ich hingehe und sage, wenn ich da hingehe, dann ist es, wie gesagt, meine absolute Pflicht Nummer eins, diese Sprache auch zu beherrschen.
Mhm. Also du hast dich wohlgefühlt.
Ja, ja. Also die Leute da waren auch sehr, sehr nett, auch mir, meiner Person gegenüber, zumeist sehr, sehr positiv gewogen. Und letztendlich ist es halt auch so, das ist ja jetzt immer wieder durchgeschimmert, dass für mich vor allem eins zählt, dass es mir, dass meine sportliche Leistung stimmt. So, wenn ich sportlich gut spiele, dann geht es mir tendenziell auch gut.
Verstehe. nicht gut ging es dir im Sommer 2023. Da hattest du eine Verletzung, gell?
Ja, im Herbst eher, aber ja, Bandscheibenvorfall zwischen C6, C7. Ja.
Also wir reden hier von
Halswirbelsäule.
Ja. Wie war das damals für dich?
Das war natürlich...
ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also ein Bandscheibenvorfall.
Die Geschichte war halt folgende. Ich hab immer wieder in der Vorbereitung Probleme im Hals gehabt. Oder was heißt im Hals? Im Hals habe ich gar nicht so gemerkt, sondern ich habe so im Schulter...
Ausstrahlend.
Im Schultergürtel hatte ich so ein unangenehmes Gefühl, dass irgendwas blockiert sei. Und habe dann irgendwann, als wir nach Westbrunn geflogen sind zum Testspiel, habe ich auf einmal richtig Nackenschmerzen bekommen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen.
Ja.
Und bin ich da zum Physiotherapeuten gegangen. Und der hat mich dann halt da behandelt, hat ihn ein bisschen hin und her geknackt. Hat gesagt, ja, jetzt müsste es mal besser werden. Dann haben wir da gespielt in Westbrunn abends. Und es hat immer beim Warmen, Laufen hat es immer gezogen, war unangenehm. Und im Laufe des Trainings oder des Spiels dann war es in Ordnung.
Okay. Ja,
also es hat dann nachgelassen und dann erst wieder nach dem Spiel irgendwann hat es wieder angefangen weh zu tun.
Wenn du kalt geworden bist.
Genau, wenn ich kalt geworden bin. Also zum Beispiel bei der Westbrem war ein gutes Spiel meinerseits auch so und war das okay. Und dann haben wir aber noch mit Westbrem zusammen im Restaurant gesessen. Und so nach anderthalb Stunden im Restaurant habe ich gemerkt, oh, im Rhythmus ist es richtig unangenehm. Das zieht, das drückt. Und dann bin ich am nächsten Morgen nochmal zu ihm und hat er gesagt, ja, stellt sich ein bisschen an, ja. So, weil ich den Kopf, weil er sagte, ich hätte eine super Übung machen, den Kopf nach vorne. Er hat dann gesagt, ja, es kommt davon, dass du im Flugzeug zu viel das Handy geschaut hast. Ja. Und dann hatten wir Freitagabend nochmal ein Testspiel gegen Tatabánya, glaube ich. Und da habe ich aber habe ich nicht spielen sollen von Thailand aus und habe gesagt, okay, dann mache ich mein Krafttraining, habe das Krafttraining nochmal durchgezogen. Bin dann abends nochmal zu ihm und dann hat er meinen Rücken rein oder meinen Nacken einrenken wollen oder sowas, drückt da drauf und ich merke nur, wie es wie ein Blitz einfach meinen Rücken runterschießt.
Ach du liebe Zeit.
Und ich dachte erst, oh super, es hat geknackt. Dann ist ja jetzt alles wieder am rechten Platz. Bin dann mit Nico Tonnat, französischen Kreisläufer aus der Nationalmannschaft, in die Sauna gegangen und bin danach hochgegangen ins Zimmer und gedacht, boah, ich war jetzt beim Physio, es hat geknackt, ich war in der Sauna, jetzt sind meine Muskeln bestimmt vollkommen entspannt. Nee. Ich konnte mich nicht hinsetzen. Ich habe mir dann ein Handtuch genommen, habe mir das in den Nacken gepackt, habe meine Füße vorne hochgelegt, weil anders konnte ich nicht sitzen und habe da gesessen und habe dann an dem Wochenende zufälligerweise auch frei gehabt und bin zu meiner Familie geflogen nach Deutschland von Ungarn da aus und habe mit meiner Mutter gesprochen, die auch im Krankenhaus arbeitet und sagt sie, ja Andreas, das hört sich nach Bandscheiben vor.
Ja, okay.
Ich sag, Mutter, das kann doch nicht sein, das hätte der Physio doch bestimmt bemerkt, ja. Weil ich ja auch schon eins angehend ihm gegenüber die Symptomatik mit der Schrauber den Finger beschrieben habe.
Ja, beschrieben.
Und das heißt, Mama, das kann doch nicht sein. Habe aber dann gerade in der Nacht da wirklich kein Auge zugetan und habe dann da eben Bescheid gegeben, so, yo, ich bräuchte mein MRT. Bin ich Montagabend ins MRT gegangen und dann kam der Physio mit den MRT-Bildern an und sagte so, ja, komm mal mit. So, und dann ruf mal in Deutschland an bei den Ärzten. Und dann sagst du, wie es weitergeht. Und dann zeigt er mir ein Bild, das schon ein Stück weit beängstigend war, weil du eben diese Wirbelsäule gesehen hast und dann diese Bandscheibenflüssigkeit, die da rausgelaufen ist, die dann auch schon eben stark auf das Rückenmark gedrückt hat. Und je nach Perspektive, ja, also die eine Perspektive sah nicht so dramatisch aus, die andere war dann schon sehr, sehr dünn. Und dann denkst du natürlich auch schon, als jetzt unbedingt nicht Arzt, aber eben, ne? Biologie in der Schule mal gehabt, dann denkst du, okay, wenn das Rückenmark so eingequetscht ist.
Das kann nicht gut sein. Ja.
Kann nicht gut sein. Und dann habe ich zum Glück auch Kevin angerufen. Der hat dann witzigerweise bei den, genau, hat er sehr kurze Kontakt zu den Rhein-Neckar-Löwen. Und Dr. Maibaum und Sascha Panda, der Physiotherapeut der Rhein-Neckar-Löwen, haben dann gesagt, ja, wir würden uns der Sache annehmen. Und das war mein Glück, muss man ganz klar sagen, weil sie haben gesagt, ich glaube, Sascha hat das auf 30-70, meine ich, beziffert, die Chance, dass wir es konservativ lösen können,
ja.
Also ohne Operation.
Ja.
die spanischen Ärzte, die Talan konsultiert hatte, haben gesagt, das bringt alles nichts.
Unbedingt
er sollte operieren. Eine Operation machen, ja. Und dann hätte ich im April oder was wieder einsteigen können.
Ja, und du weißt
und die polnischen Ärzte des Vereins haben so gesagt, ja, das ist Karriereende, der kann aufhören zu spielen.
Ich wollte gerade eben sagen, übrigens, selbst wenn du operierst Bandscheibe, du weißt ja nie.
Es ist keine Garantie, dass es besser wird, genau.
Ganz genau.
Und da habe ich
einfach von Leistungssport, ja?
Also, ja, genau. Und da habe ich aber von vornherein gesagt, ja, wenn eine Chance ist, dass wir es konservativ lösen können, dann machen wir das. Und dann habe ich mit Sascha diskutiert und der sagte so, ja, nach 3 Monaten, wenn es optimal läuft, kannst du vielleicht wieder was machen. Ich habe gesagt, gut, nach 2 Monaten spiele ich wieder. Und dann bin ich in die Reha gegangen und habe halt da das gemacht, was ich immer gemacht habe. Wenn ich die Chance habe zu arbeiten, dann habe ich da halt gearbeitet, habe da 4-5 Stunden am Tag trainiert und habe dann im Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim gearbeitet. Ich bin morgens um 6, 7 bin ich zu Sascha Panda gegangen, habe mich da behandeln lassen und bin dann nach Hoffenheim ins Reha-Zentrum gefahren und habe dann da Reha-Training gemacht. Wow. Hab dann quasi in der Zeit da auch in der Mannheimer Region so gewohnt.
Ja, ich erinnere mich, da warst du auch öfter bei den Löwenspielen.
Genau, da war ich öfter bei den Löwenspielen. Deshalb war mir auch klar, dass wir in meinem ersten THW-Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen spielen mussten. Es war einfach Schicksal, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Und man hat gesehen, warum.
Das Spiel habt ihr verloren.
Das Spiel haben wir nicht verloren, genau. Super Rückkehr. mein Glück war eben, dass Sascha und Dr. Maibaum dann auch mit in Verbindung mit der Kontakte, auch Philipp Lübcke natürlich. Und das wusste ich vorher nicht, dass sie auch den Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund kannten. Da bin ich dahin, um mir eben eine Spritze in den Hals geben zu lassen. Und die beiden Spritzen, die haben dafür gesorgt, dass es sehr viel besser wurde. Und dann habe ich im Oktober wieder gespielt, nachdem ich Anfang September raus war.
Meine Güte. Also
Anfang August, also, irgendwie sowas.
Weißt du, es ist ja offensichtlich gut gegangen. Es geht dir gut heute?
Ja, kann ich genug klagen, ne?
Nein, also ich meine vom
ja, es ist natürlich, du musst immer wieder aufpassen.
Ich
kann nicht mehr alles so machen wie vorher, aber ich kann spielen, ich kann trainieren.
Dass das nicht danach dann quasi wie jungfräulich ist, das ist so klar. Ja?
Also es ist immer noch schwierig, Sachen vor mir zu halten auf längere Zeit, dann
so, drückst du den Nacken. Aber das war ja so, wie du schilderst, ist eindrücklich eine echt knifflige Zeit.
Definitiv, ja.
Für dich, ja, das hätte auch.
Wobei ich auch da schon immer optimistisch war, so wie immer. Ich habe auch wenn Leute gesagt haben, du musst dich vielleicht mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass das länger dauert, dass du vielleicht nicht mehr auf Hand, habe ich gesagt, nee.
Okay.
Ich bin in 2 Monaten wieder da und ich spiele. Und für mich gab es kein anderes Szenario, ja, außer verstehe. Dass es halt eine in Anführungszeichen normale Verletzung ist, dass ich bald wieder spiele.
Ja. Also offensichtlich auch etwas, was dich auszeichnet, dieser Optimismus. Und trotzdem, das hätte einfach auch anders ausgehen können. Also Gott
hätte
sei Dank
es, ja,
ist es so gekommen. Und Klopf auf Holz, bleib gesund, Andi.
Ja, danke dir.
So, und weil ich muss immer auf die Uhr gucken, es ist ein Wahnsinn, das 13 Uhr Mittagessen sitzt uns im Genick. Du bist dann wieder zurück nach Kiel. Wir haben ja gerade schon...
ich gucke parallel mal, ob das stimmt mit 13 Uhr.
Ich bin ganz sicher.
Ich hör zu, ja.
Ich weiß es sowohl von Benny Chaton, dem Nationalmannschaftsmanager, als auch von Tock.
Dem
Pressesprecher, okay?
Ja, okay,
alles recht. Klar.
Hätte ja sein können, dass es 5:05 ist.
Ah, dann hätten wir uns entspannen können. So, wir haben ja gerade schon sowohl von Benno als auch von dir gehört, dass das alles totaler Schwachsinn war, der Kontakt zum SCM, sondern es konnte nur der THW werden. So, du hast ja auch vorhin schon eindrücklich geschildert, du hast ja auch noch Rechnungen offen, ne? Du musst noch deutscher Meister werden. Es hat immerhin direkt mit dem DHB-Pokal
Sieg geklappt. Immerhin das, ne?
So, aber Champions League ist noch offen, Meisterschaft ist noch offen. Wenn du schon so optimistisch bist, dann muss ich die Frage ja eigentlich gar nicht stellen, oder? Wie optimistisch du bist, dass du das tatsächlich noch schaffst mit
Bikino. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mir auch gerade unsere Mannschaft beim THW anschaue, ich sehe auch da ein Riesenpotenzial. Wenn man überlegt, dass wir jetzt gut dastehen in der Bundesliga, ne? Muss man ehrlich sagen, wir sind auf Tuchfühlung, auch noch mit dem SCM. Und insbesondere Flensburg und sogar vor Berlin und Ähnlichem. Und das trotz, und das muss man sich vor Augen führen, der Verletzung von 3 Weltklasse-Spielern. Emil Massen, Henrik Pekeler und Gonzalo Vargas Perez. Jemand, der 5-mal die Champions League gewonnen hat.
Auf euer Zusammenwirken freue ich mich wirklich sehr. Also,
ich mich auch, das wird super.
Also der hat
mit so einem Torhüter, und überleg mal, was ich gerade für 3 Namen genannt habe.
Ja, ist brutal.
Also die werden in 90%, 95, 99% aller Mannschaften der Welt werden diese 3 absolute Stammspieler und gesetzt und werden absolute Stars, ja, und davon fehlen uns 3 Stück.
Also,
ja?
Da, komplett nachvollziehbar. So, jetzt muss ich was machen, was ich normalerweise nicht mache. ich habe noch eine Nachricht von Matthias Andersson zu dir bekommen.
Ach je.
Er hat dich gelobt, über den grünen Klee. Also was deine
Einstellung betrifft. Meine Wurfkünste kann es nicht sein.
Nein, nicht Wurfkünste, aber auch die Bereitschaft im Laufe der Zeit, dich mit Videostudium zu arrangieren, was du offenbar nicht so gerne musstest. Vielen Dank für die Nachricht, Matthias. Ich muss aufs Gaspedal drücken, sonst kriege ich hier massiven Ärger. Das war der zweite Teil. Ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit Hand aufs Herz. Wir haben noch eine ganz schnelle Abschlussrunde mit 7 schnellen Fragen im dritten Teil. Das machen wir jetzt direkt nach einer ganz kurzen Pause. Dritter und letzter Teil bei Hand aufs Herz mit Andy Wolf, kurz vor dem Mittagessen. Ich weiß nicht, hast du schon Hunger?
Immer.
Sehr gut. Pass auf, die 7 schnellen Fragen.
Ja. War das die erste?
Nee. Nein. Weltmeister, deutscher Meister, Champions League-Sieger. Was ist.
Champions League-Sieger.
Oh, okay. Das
würde ja schon mal eine erfolgreiche Saison voraussetzen.
So, das ist eine klare Aussage. Wir haben ja schon gehört, dass du ein begeisterter Gamer bist.
Ja. Ja.
Lesen tust aber auch ganz gern.
Ja.
So. Wenn du die Wahl hast.
Oh.
Ja,
Gaming oder
du
Lesen?
Du darfst nur noch eines. Was wäre dir wichtiger?
Gaming, weil du da mehr soziale Kontakte hast.
Okay. In welcher TV-Show würdest du gerne nochmal mitmachen? Die Frage hat den Hintergrund, dass du ja schon mal bei Schlag den Star mit dabei warst.
Ich muss sagen, das Konzept von Schlag den Star gefällt mir sehr gut, weil es ist schon interessant, diese vielen verschiedenen Spiele zu spielen.
Ja?
Ist schon
also geil, gerne nochmal, oder wie?
Ja, können wir nochmal machen.
Okay.
Ich habe es nochmal abgelehnt, nochmal die Anfrage einmal. Aber
tatsächlich?
Ja.
Gut, aber jetzt wäre er wieder ready, falls ihr zuhört. Ja? Das Thema mit dem Welthandballer.
Oh, ja.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Welthandballer heute gesprochen. Wann wirst denn du Welthandballer? Du warst ja schon 2-mal nominiert.
3-mal.
3-mal sogar, sorry.
Ja. 3-mal, ja. Könnte schwer werden nochmal. Aber ja, ich hoffe irgendwann. Wann genau möchte ich mich nicht festlegen, aber wenn es nochmal klappen würde, wäre ich begeistert. Aber ich so wie Matthias Gitze drauf ist oder auch Emil Nielsen, ist das schon ein dickes Brett, das du bohren musst.
Ist schon ein Traum, gell?
Das ist ein absoluter Traum, ja.
Ja, okay. Ja, es waren ja auch schon einige Torhüter Welthandballer. Ich habe es mir nochmal.
Niklas, Henning Fritz,
Arpad Sterbik, Thierry Omeyer, ja. Schmal und 2-mal Landin.
Ja.
Und irgendwann noch einmal Wolf. Wir machen mal. Das jetzt einfach.
Wäre schön.
Ja, das mit Gitzel ist natürlich jetzt.
Es ist halt bitter. Ich bin nominiert gewesen, dann hat einmal Karabatic gewonnen und 2-mal Gitzel. Ja.
Ah, da musst du dich aber nicht schämen, Andi.
Nee, muss ich nicht schämen, aber es ist halt bitter, genau da nominiert zu sein, wenn die vielleicht 2 größten Handballer aller Zeiten mit nominiert sind.
Kruzifix. Wer ist der beste Torhüter aller Zeiten?
Oh, Niklas.
Puh, okay. Niklas, falls du es hörst, das ist mal ein Kompliment. So, 60 Jahre HBL feiern wir in diesem Jahr und du hast ja auch ein paar Jahre jetzt miterlebt, wir haben es skizziert. Was war dein persönliches Highlight in diesen?
Mein persönliches Highlight
oder was? Was die HBL angeht. Dein persönliches Highlight. Das kann auch
wahrscheinlich als Zuschauer gewesen sein. Wahrscheinlich das Meisterschaftsrennen zwischen Rhein-Neckar-Löwen und Kiel, als es ums Torverhältnis ankam. Und ich war so froh, dass wir weder gegen die Rhein-Neckar-Löwen noch Kiel spielen mussten, weil es klar war, wie sehr du weggeschossen wirst von den beiden Mannschaften.
Du hast damals in Wetzlar gespielt in der Zeit. Ja.
Ja.
Okay. Aber, also, wer es nicht im Kopf hat, das war...
Da hat, glaube ich, auch Berlin mit 17 Toren in Kiel verloren, wenn ich mich recht erinnere.
Da haben es die Kieler noch gebogen. Die Löwen sind am letzten Spieltag
mit... Ich glaube, mit 2 Toren Unterschied oder was?
Ich glaube, es waren sogar ein paar mehr.
Ja? Waren sogar mehr?
Ja, richtig. Und am Ende waren es 2 Tore Unterschied. Die Löwen haben in Gummersbach gewonnen. Die Kieler haben zu Hause gegen Berlin gewonnen.
Ja, und die Löwen haben mit 5 in Gummersbach gewonnen oder sowas.
Ganz
und
genau, Kiel halt mit 17. Und dann waren es am Ende 2 Tore.
Genau.
Völlig crazy. So, der THW halt. So, und zum Abschluss, die Frage stellen wir all unseren Gästen. Wen würdest du uns als Gast bei Hand aufs Herz empfehlen?
Jannik Kohlbacher.
Du, den haben wir tatsächlich schon ein paar Mal angefragt. Der hatte irgendwie nicht so richtig Bock. Kannst du da mithelfen irgendwie?
Ich versuche mal was zu machen.
Deal, Andi.
Ja, machen wir so.
Siehst du? Wir haben es geschafft.
Perfekt.
Es hätte noch einen Haufen Themen gegeben, die ich wahnsinnig gerne mit dir...
Letzte Blatt einfach übersprungen.
Nein, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Ja, ebenso.
Ich hoffe, für dich war es auch in Ordnung.
Doch, war lustig. Schönen Vormittag.
Viel Spaß noch jetzt bei der Nationalmannschaft und guten Appetit wünsche ich vor allem.
Danke dir.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja?
Dankeschön.
Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal dann wieder. Habe die Ehre. Das war Hand aufs Herz mit Andi Wolf.
Tschüss.